Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ich weiß nicht, was in seinem Kopf wirklich vorgeht. Wir haben heute ein sehr, ja, auch kontroverses Gespräch geführt. Ich muss sagen, diese Verhaltensweise habe ich über Jahre bei ihm nicht gesehen. Er war sonst immer diszipliniert, sehr professionell. Und das, was jetzt abgeht, das ist von unserer Seite nicht zu tolerieren.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Preisfrage, liebe Hörerinnen und Hörer, spricht Michael Zorc hier über seinen pubertierenden Sohn am Elternabend mit dem Lehrer oder über Pierre-Emerick Aubameyang? Ich denke, ihr könnt die Frage beantworten und damit hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nummer 157 zu diesem 18. Bundesligaspieltag. Wir sind wieder da, es geht endlich wieder los, ein bisschen früh, wenn ihr mich fragt, aber so ist das eben im WM-Jahr 2018. Ich begrüße euch hier in der Schlusskonferenz im Rasenfunk und ich begrüße bei mir in der Runde zum einen mit seinem Rasenfunkdebüt. Es wurde allerhöchste Zeit. Martin Raffit von Spielverlagerung.de. Servus, Martin.
Ja, hallo.
Und außerdem mit dabei Thomas Böker vom Kicker. Servus, Thomas.
Grüß Gott, hallo.
Wir machen mit dir den Spieltag ein bisschen rund, denn du warst schon am ersten Spieltag da. Ist mir jetzt erst klar geworden in der Vorbereitung, dass ich ja über all diese Hinspiele mit dir schon mal gesprochen habe am ersten Spieltag. Ich habe es aber darauf verzichtet, nochmal Zitate vom ersten Spieltag rauszuschneiden aus der Sendung. Das hätte vielleicht das hier ein bisschen aufgebläht. Bevor wir loslegen, ein Dank an die Rasenfunk-Supporter Benny, Krishan, Christian und an einen Supporter, der uns ausrichten lässt, Forza SGE. Auch das gibt's unter den Rasenfunk-Supportern. Ihr könnt uns unterstützen unter rasenfunk.de/unterstützen. Und wenn ihr euch registriert, könnt ihr mir auch in den Mund legen, mit was ich euch präsentieren soll hier. So wie geschehen. Danke nochmal an den Supporter Forza SGE. Aber es geht ja um einen Bundesligaspieltag hier und über den wollen wir jetzt sprechen. Und da gibt es ein Spiel, Thomas, was so ein bisschen über allen anderen steht an diesem 18. Bundesligaspieltag. Denn spannender ging es nicht so wirklich. Der erste FC Köln gewinnt in der 95. Spielminute das Derby gegen Mönchengladbach und ein Fünkchen Hoffnung nistet sich am Geisbockheim ein. Hector ist zurück, Terodde trifft bei seinem Debüt und nächste Woche geht's dann zum 6-Punkte-Spiel beim HSV. Gladbach dagegen verpasst die Chance, unter die Top 4 zu springen. Wie berechtigt findest du denn die Hoffnung der FC-Fans auf ein Rückrundenwunder nach diesen 95 Minuten?
Ja, zumindest nicht komplett unberechtigt. Das Drehbuch sieht es jetzt vor, dass sie in Hamburg spielen, dass sie den Abstand verkürzen können. Zumindest mal erstmal auf Platz 17. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, nachdem sie eigentlich vor ein paar Wochen mehr oder weniger schon mausetot waren. Und auch, ja, sie haben gesagt, dass sie das Spiel gegen Gladbach gewinnen müssen, um überhaupt irgendwie sich eine kleine Chance aufrechtzuerhalten. Das ist gelungen. Sehr, sehr glücklich, aber auch nicht unverdient aufgrund der Leidenschaft, die sie an den Tag gelegt haben und sind dann spät belohnt worden. Aber sie haben natürlich auch großes Glück gehabt, dass vorher mal wieder ein grober Schiedsrichterfehler dafür verantwortlich war, dass Gladbach einen Elfmeter nicht bekommen hat. Und das hat mich dann doch sehr gewundert, nicht unbedingt in Realgeschwindigkeit, aber er geht raus, schaut sich die Szene selber nochmal an und sagt dann kein Elfmeter und es darf ja in dem Moment nicht entscheidend sein, dass der Ball schon weg war, also die Chance war vorbei, aber trotzdem ist entscheidend, dass Hoffmann getroffen wird und Hoffmann getroffen wird und von daher hätte es Elfmeter geben müssen. Köln ist oft genug benachteiligt worden, von daher insgesamt tut das den Kölnern vielleicht mal ganz gut, aber bei der Bewertung dieses Sieges darf man das natürlich nicht vergessen.
Ich denke, da sind wir uns auch einig, oder Martin? Das war ein Strafstoß.
Ja, keine Ahnung, wenn Wiederholungen von Fouls gezeigt werden, gucke ich immer auf Twitter. Das ist,
ja. Ja gut, dann hast du ja mehr als nur eine Meinung jetzt zur Verfügung, wenn du Twitter da ranziehst.
Ja, nee, keine Ahnung, Schiedsrichterentscheidungen. Gerade wenn so Grauzonen-Sachen sind, ist nicht mein größtes Hobby, da irgendwie dann Meinungen dazu zu geben.
Es bringt einen ja auch nicht weiter, es ist aber richtig, es zu erwähnen, denn es gehört zu diesem Spiel dazu. Wenn wir uns jetzt mal angucken, die Spielanlage bei der Teams, Martin, der FC in einem 4-4-2 auch. Ich finde, die Mannschaft, die das eigentlich am striktesten durchzieht inzwischen in der Bundesliga, dieses 4-4-2, und auf der anderen Seite 4-2-3-1, ein bisschen changierend. Wie hat dir denn das aus taktischer Sicht gefallen, was da Köln und Gladbach gemacht haben?
Ja, nicht schlecht. Also bei Gladbach oder ja, vielleicht erstmal bei Köln, da sprichst du eigentlich genau das an, was ich auch so im Kopf hatte, als ich sie gesehen habe, wieder auf dem Platz, dass das irgendwie ganz schön in der Kölner DNA drin ist, dass sie immer irgendwie dieses 4-4-2 einfach machen, jetzt auch ohne Peter Stöger und irgendwie hatte man auch immer schon zu Stöger-Zeiten, selbst wenn sie dann mal was anderes gespielt haben, hat ja doch durchaus öfter mal verschiedene Formationen gemacht. Selbst wenn sie 3-5-2 gespielt haben, hatte man irgendwie das Gefühl, so die kommen immer aus dem 4-4-2 irgendwie.
Die Formation, auf die sie zurückfallen. Ne? Genau, ja.
Immer mit zwei Stürmern. Ja, also so an der Formation hat sich da nicht so viel geändert, aber man hat, was so der wesentliche Unterschied jetzt war zu der Hinrunde, war jetzt meines Erachtens, dass sie mit deutlich mehr Wucht gespielt haben. Teilweise auch von der Grundstruktur im Spielaufbau gar nicht so gut, ziemlich viele lange Bälle, aber halt mehr Läufe vorne rein, insgesamt mehr Bewegung. Mit Zoller und Terodde hat man halt zwei Stürmer, die beide sich gut zu bewegen wissen, die unangenehm sind für eine Verteidigung, weil sie halt nicht nur als Sturmspitze vorne rumstehen, sondern eben wirklich gute Bewegungen machen, auch ein bisschen unterschiedlich. Zoller ein bisschen mehr nach außen, ein bisschen mehr Ball fordernd und Terodde so, dass er immer wieder viel weggeht vom Ball, viel Spieler bindet und beide sind dann halt auch so, dass sie dann aber auch mit Wucht in den Strafraum reingehen und so ist ja dann auch das Siegtor gefallen, dass Terodde sich dann so ein bisschen absetzt und dann sehr schön in die Flanke nach vorne reingeht und so sind sie deutlich wuchtiger. In der Hinrunde fand ich sie immer sehr zahnlos.
Fast ganz gut zusammen, oder Thomas?
Ja, beste Flanke von Koka Rausch, glaube ich, seit mehreren Jahren zu dem Tor. Und hat Terodde dann gut gemacht. Gladbach war ist natürlich individuell ganz klar besser besetzt und das hat man auch in dem Spiel gesehen, dass sie die viel reifere Mannschaft waren. Da waren einige durchdachtere Spielzüge bei als auf Kölner Seite, wie schon angesprochen, da wurde viel mit langen Bällen und auch viel mit Zufall operiert. Aber Gladbach hat eben auch schon in Freiburg verloren, also auch bei einem Team, das unten drin steht. Das scheint ihnen nicht so ganz zu liegen. Auf der anderen Seite haben sie Bayern geschlagen. Also das Potenzial der Gladbacher ist natürlich unbestritten, aber sie müssen es dann natürlich auch mal gegen so kleinere Mannschaften auf den Rasen bringen. Und gerade im Derby ist dann, was ich gerade sagte, die Leidenschaft dann vielleicht auch entscheidend. Und da hat Köln dann einen Funken mehr gezeigt, offensichtlich, und ist am Ende dafür dann belohnt worden.
Ich finde es schade bei Gladbach ein bisschen, dass sie, also ich habe, wenn ich gucke, so den Eindruck, die sind immer so 10% davon weg, so richtig gut zu sein, weil sie eigentlich eine gute Grundstruktur haben. Ich finde das, da hat sich Dieter Hecking, habe ich den Eindruck, ein bisschen weiterentwickelt, wie man auch Ballbesitzspiel vermittelt, haben da teilweise gute Bewegungen, die Sechser ruschieren viel, Stindl füllt dann sehr gut die Lücken. Stindl ist ja so ein Spieler, der sehr gut darin ist, im richtigen Moment in der richtigen Position zu sein, um so eine Struktur aufrechtzuerhalten. Und dann haben sie auch halt sehr kreative Spieler, die sich auch durch eine eng stehende, tiefstehende Formation gut durchkombinieren können, eben auch Stindl, Grifo als Kreativspieler, Raphael und so, da haben sie eigentlich richtig viel Potenzial und auch eine gute Grundstruktur, aber sie spielt's da nicht so gut. Also die Passentscheidungen hinten raus sind teilweise ein bisschen komisch, die Geschwindigkeit in der Ballzirkulation fand ich gerade als Hauptproblem jetzt gegen Köln. Ganz oft, dass einer der Verteidiger den Ball sehr, sehr lange hält, bis der Pass kommt und sie dann nicht sich die Passwinkel im Aufbauspiel so aufmachen, wie es die Struktur eigentlich hergeben würde, sondern geben dem Gegner dann zu viel Zeit, eben die Passwege wieder zu verschließen im Mittelfeld. Und das ist so ein bisschen schade, weil das sind so irgendwie Kleinigkeiten, die dann viel Potenzial irgendwie dann doch kaputt machen am Ende.
Trotzdem sind und bleiben sie natürlich von ihrer Anlage her und eben auch von der Qualität der einzelnen Leute, sprich auch Geschwindigkeit, eigentlich eine Kontermannschaft. Und das ja spricht dafür, dass sie eben dann doch Schwierigkeiten haben, tiefstehende Gegner zu knacken, aus den von dir genannten Gründen. Aber sie können dann, gerade auch wenn sie Räume haben und gegen Mannschaften, die selber offensiv spielen, sie haben zwar in Dortmund zum Beispiel hoch verloren, hatten da aber auch einige Chancen selber 4-5 Tore zu machen, weil sie eben so ein gutes Konterspiel dann phasenweise haben. Aber natürlich, da müssen sie dann Lösungen finden, weil die Gegner werden Gladbach nicht den Gefallen dann in Zukunft tun oder tun sie jetzt schon nicht, da offen zu stehen und besonders hoch zu stehen, weil diese Räume, die können sie sehr, sehr gut nutzen dann.
Ja, das ist so ein bisschen das, was man auch schon bei Wolfsburg gesehen hat, ohne dass ich jetzt beide Mannschaften komplett gleichstellen möchte, nur weil Dieter Hecking einmal ihr Trainer war. Aber da gab es auch eine Phase, in der dann der Übergang von Umschaltmannschaft zu Ballbesitzmannschaft stattgefunden hat und wo es aber viel mit Einzelaktionen zu tun hatte und weniger mit, dass man im Spielaufbau so positioniert ist, dass man immer mehrere Anspielstationen hat. Das haben sowieso recht wenige Mannschaften in der Bundesliga gerade. Habt ihr ja auch in eurer sehr guten, sehr empfehlenswerten Rückrunden, Vorschau und Hinrunden, Rückblick von Spielverlagerung besprochen, Martin.
Dankeschön.
Und das hat man hier bei Gladbach schon auch. Es gibt immer wieder Akzente, gerade über die Flügel und besonders, wenn Stindl sich zwischen die Linien fallen lässt oder auch mal Raphael, der das auch häufiger macht inzwischen, dann geht da schon was an Kreativität, aber es ist quasi, die Kreativität wird nicht durch eine sehr, sehr gute Feldpositionierung unterstützt, sondern hängt immer noch von so einzelnen Aktionen. Und wenn ich beide Mannschaften miteinander vergleiche, dann finde ich, der perfekte Vergleich auf Spielerebene, der sich dann auch übertragen lässt auf beide Vereine aktuell, ist der Sechserposition. Also Marco Höger war beim FC so ein bisschen für den Spielaufbau aus dem Zentrum heraus verantwortlich, wenn er denn da die Möglichkeiten gekriegt hat. Und auf der anderen Seite Denis Zakaria. Und beide haben ein gutes Spiel gemacht, aber beide zeigen auch den Qualitätsunterschied, den es dann noch gibt. Höger hat viele Bälle abgefangen, die meisten Bälle sich erkämpft, hat auch eine gute Passquote, aber Zakaria war überirdisch mal wieder. 92% Passquote, die Passquote in der gegnerischen Hälfte 100%. Und es war nicht so, dass er da nur drei Pässe gespielt hat. Hat viele Bälle auch abgefangen und erkämpft, also gutes Stellungsspiel hat er, ist auch wahnsinnig viel gelaufen, drittmeiste Kilometer seines Teams und das, finde ich, fasst eigentlich das ganze Spiel so ein bisschen zusammen. Köln sehr ordentlich, sehr gut, Gladbach aber eigentlich von der Qualität her noch eine Spitze feiner, eine Spitze passsicherer, eine Spitze besser und dass es dann zu einem 2:1 gekommen ist, hatte aber mit den Faktoren zu tun, die wir besprochen haben. Videoassistent und was Thomas ja auch gesagt hat und was ihr beide gesagt habt, eine Wucht im Kölner Spiel, die man sonst nicht hatte und halt auch das, was man in einem Derby braucht. Man haut sich halt nochmal voll rein. Alles raus.
Wobei in dem Fall war jetzt nicht der Videoassistent schuld, ne? Das habe ich ja gesagt. Das war der Schiedsrichter selbst, der sich das nochmal angeschaut hat und dann unverständlicherweise aus meiner Sicht gesagt hat, nee, ja. War kein Elfmeter. Um das nochmal aufzugreifen mit Gladbach und Schwierigkeiten, dann das Spiel letztlich so zu machen, dass man auch dann auch tiefstehende Mannschaften immer mit einer gewissen Konstanz dann auch knacken kann. Da ist Gladbach in allerschlechtester Gesellschaft, weil viele Mannschaften eben nur noch von diesem Umschaltspiel leben und überhaupt keinen anderen Plan haben, ja. Mangels eben eigener Klasse das Spiel zu machen. Wenn du sagst, die Parallelen zwischen Gladbach und Wolfsburg. Wolfsburg hatte eben zu der Zeit mit Hecking einen De Bruyne, der das dann auch eben mal im Alleingang entscheiden konnte. Und bei aller Klasse, die Gladbach natürlich dann auch hat, mit dem Stindl, mit dem Raphael, die natürlich da ihre Tore machen. Aber aus der Position heraus ist dann eben keiner da, der an die Klasse von De Bruyne heranreicht. Und so einen braucht dann eben jede Mannschaft, die Schwierigkeiten hat, das Spiel so zu machen und auf Dauer so zu gestalten, nicht nur mal über 10 Minuten Powerplay, sondern eben auch konstant immer wieder neue Ideen, neue Abläufe reinzubringen, um den Gegner auch zu überraschen und zu fordern und vor allem in Bewegung zu halten, um da die Löcher zu reißen. Da haben viele und auch Gladbach eben nicht die entscheidenden Figuren dazu.
Wenn man sich den Vergleich nochmal anguckt, weil seine Wolfsburg-Mannschaft angesprochen wurde, finde ich aber schon, dass man konstatieren kann, dass, also ich habe zumindest den Eindruck, dass Hecking sich da schon weiterentwickelt. Also nachdem De Bruyne weg war, hatte Wolfsburg dann unter ihm teilweise massive Probleme dadurch, dass sie extrem flügelfokussiert gespielt haben. Also selbst ja, wenn im Zentrum die Passwege da waren, ging immer wieder der Pass nach außen und wurden ganz komische Entscheidungen getroffen.
Sie haben gespielt, als wären De Bruyne und Perisic noch da. Dabei waren die
genau,
weg.
Genau. Ja. Und haben dann die zentralen Räume gar nicht genutzt, selbst wenn das leicht war. Und jetzt bei Gladbach ist ja der Fokus schon anders. Also die Positionierung in den gefährlichen Kreativräumen dazwischen den Linien, die sieht schon ganz gut aus. Ja. Und jetzt müssen sie sich halt dazu entwickeln, dass das Spiel da drumherum noch so passt, dass sie dann auch die Bälle da reinbekommen. Haben dann natürlich auch ein bisschen Spieler, die nicht die allergrößten Strategen sind, die zwar passsicher sind, aber nicht unbedingt die geborenen Spielmacher. Gut, Kramer kann das, aber ist da seit mehreren Jahren aus irgendeinem Grund ziemlich inkonstant. Ginter, finde ich, strategisch, hat schon immer strategische Probleme, auch wenn er die athletischen Fähigkeiten und die technischen hat, um eigentlich ein guter Aufbauspieler zu sein, aber Entscheidungsfindung ist bei ihm immer ein bisschen komisch. Und Westergaard ist so manchmal ein bisschen Brechstange, macht teilweise spektakuläre Aufbaupässe, aber hat nicht so die Konstante, ist nicht einer, der das Spiel so gut strukturiert an sich. Und da fehlt es dann, glaube ich, ein bisschen, um so dann gegen tiefstehende Gegner dominant, richtig dominant zu sein auf ganz hohem Niveau, ist halt schon ganz gut, wenn man da 1-2 da hinten hat, die da sehr gute Fähigkeiten haben, die fehlen da ein bisschen.
Ja, so kompakt man dann auch in diesem 4-4-2, wie es Köln dann praktiziert, defensiv stehen mag, so sehr mag es dann vielleicht auch ein Nachteil sein für Mannschaften, die eben mehr Ballbesitz haben, wenn man eben zum Beispiel nicht 4-3-3 spielt, also sprich der dritte zentrale Mittelfeldspieler fehlt, dann hängt es an Zweien, das ist wiederum dann auch relativ leicht zuzustellen, erst recht, wenn man da keine Unterzahl hat in dem Bereich. Und von daher, ist dieses 4-4-2 natürlich gut für Mannschaften, die schnell über Außen spielen können, das macht Gladbach, aber im Mittelfeld fehlt dann vielleicht auch, was du sagst, diese ein oder andere strategische und vor allem kreative Idee, um da den Gegner entsprechend dann mal auch zu überraschen. Und wenn ich sehe, wie andere Mannschaften im 4-3-3 dann besetzt sind, natürlich qualitativ ganz vorne dann Bayern, die da ein Thiago oder ein James dann teilweise als Achter haben, eröffnet dann schon ganz andere Möglichkeiten.
Wobei ja Stindl schon, also sich sehr viel im Zentrum bewegt hat, also kann man schon als dritten Aufbauspieler dann sehen, gerade wenn Kramers relativ häufig auf die linke Seite rausgekippt, da kam dann Stindl teilweise sogar bis auf Sechserposition zurück, wobei das häufig so ein bisschen vom Sichtfeld ein bisschen blöd ist, wenn der Zehner den Sechser geben muss oder generell, wenn jemand auf die Sechserposition von einer anderen Position fallen muss, der hat oft kein so gutes Sichtfeld in dem Moment, wo er angespielt wird dann. Aber ja, das, also wie
ja,
gesagt.
Wobei in dem Moment werden die Wege ja für Stindl dann in die Spitze auch eigentlich dann zu weit.
Ja,
also zu weit fallen lassen darf er sicher dann auch nicht. Er ist ja nominell dann erstmal als Spitze da in der Grundidee her.
Fehlt dann im Zwischenlinienraum, wenn er das macht.
Genau.
Wobei ich, wie gesagt, also die Raumbesetzung im Zentrum fand ich okay. Es ist auch immer mal wieder die anderen Spieler. Hazard ist natürlich auch jemand, der dann zwischen den Linien agieren kann als Stürmer. Grifo kommt dann auch in die Räume mit rein. Das fand ich in Ordnung, aber halt, sie haben sie halt nicht gefunden. Also sie haben relativ selten die Pässe in diese Zone dann auch reinbekommen, weil Köln es auch gut gemacht hat, kompakt gestanden hat mit den vier im Mittelfeld. Und wenn man dann eben den Ball zu langsam zirkulieren lässt und immer wieder nach hinten spielt und immer wieder nach vorne guckt und versucht, die anzuspielen, aber dann eben diese Pässe nicht hinbekommt, sondern dann wieder rüberschiebt und dann wieder lange wartet, bis die Pässe wieder zu sind, dann ist halt schwierig. Also muss halt in die Räume dann auch reinkommen, wenn du die besetzt.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Die Geschwindigkeit der Ballzirkulation, die Passsicherheit ist ja schon da, traditionell bei Hacking-Mannschaften, aber auch Gladbach hat da ja eine enorme Qualität. Die ist schon super, auch generell das Verhalten bei Ballbesitz. Ist jetzt nicht, dass die Gegner, die Mitspieler sich wehren würden, den Ball zu bekommen, aber oft fehlt so ein bisschen das Tempo und das ist aber halt auch die ganz hohe Kunst, die nicht so schnell eintrainiert werden kann in 3 Wochen. Da braucht es ein bisschen Konstanz, auch auf der Trainerposition. Gladbach spielt jetzt dann zu Hause gegen Augsburg und der FC, wie schon angesprochen, in Hamburg. Und warum dieses Spiel so interessant ist, hängt auch mit dem Ergebnis des HSV am Wochenende zusammen. Man hat nämlich verloren beim FC Augsburg, der sich wiederum für das 0-1 am ersten Spieltag mit gleicher Münze revanchiert. Co. trifft gegen bemühte, aber sehr harmlose Hamburger. Jetzt ist die Frage, Thomas, wie bewerten wir denn den Auftritt von beiden Mannschaften?
Ja, Hamburg, wie immer, möchte man fast sagen, viel zu wenig gemessen an dem, was sie leisten müssten. Ich sage nicht leisten können, weil das ist ja generell ein Rätsel bei dieser Mannschaft. Aber leisten müssten insofern, was Engagement und Kampfeswille und Leidenschaft angeht. Da hat man tatsächlich bei Köln zum Beispiel gemerkt, dass sie um ihre allerletzte Chance spielen, buchstäblich. Das haben sie geschafft oder auch beziehungsweise drum kämpfen. Und diese letzten Prozentpunkte, die waren beim HSV wieder mal nicht zu sehen. Und dieses wieder mal ist eben das Bedenkliche. Jede Mannschaft kann mal so einen Tag erwischen, aber bei Hamburg zieht sich's eben wie ein roter Faden durch die letzten Jahre, muss man schon sagen. Und ja, jetzt fangen sie auch noch an, sich gegenseitig da von den Mannschaftsteilen her zu beschuldigen. Vorne sagen sie, wir haben die Bälle schon festgemacht, aber da kam nichts nach. Andererseits sagen sie von hinten, ja, ihr müsst da vorne auch mal einen machen. Dementsprechend, und die Abwehr sah dann auch wieder nicht gut aus beim einzigen Gegentor kurz vor der Pause, wo man dann schon gedanklich wohl abgeschaltet hatte. Also dementsprechend ist das eigentlich dann so ein Indiz dafür, dass das Anfang vom Ende ist einer Mannschaft, auch im Abstiegskampf, wenn sich die einzelnen Mannschaftsteile gegenseitig beschuldigen nach dem ersten Rückrundenspieltag und vor so einem wichtigen Spiel wie gegen Köln, spricht nicht im Moment sehr viel dafür, dass Hamburg da dieses Ruder jetzt rumreißen kann, vor allem dann mental.
Ui, da legst du ja schon ganz schön vor nach einem Spiel in der Rückrunde. Ich weiß gar nicht. Also Ekdal, Hand und Arp haben gefehlt.
Nein, Entschuldigung, das ist nicht nur wegen dieses einen Spiels. Das sind, wie gesagt, das sind Eindrücke, die aus den letzten Jahren kommen. Und da ist das Personal ja auch fast austauschbar, wer da gerade rumläuft. Es sind immer wieder die gleichen Abläufe, dass vorne null Durchschlagskraft ist, dass null Ideen da sind. Und dass eben auch vor allem diese Mentalität, die man im Abstiegskampf braucht, dass die offensichtlich nicht so vorhanden ist, weil der ganze Verein und auch die Mannschaft letztlich vermittelt immer so den Eindruck, es wird immer vom Abstiegskampf geredet und dass man alle Zeichen der Zeit erkannt hat. Letztlich aber wähnt man sich aber eben noch aufgrund seiner großartigen Historie, die der Verein natürlich immer noch hat, überhaupt nicht in diesen Sphären, sondern sieht sich irgendwo im gehobenen Mittelfeld der Bundesliga wahrscheinlich und kann deswegen, das meine ich damit mental, das überhaupt nicht umsetzen vom Kopf her, dass man in welcher Situation man eigentlich steckt. Es ging jetzt dann ein paar Mal Last Minute mehr oder weniger gut, einmal am 34. Spieltag, dann in der Relegation, dann in der Nachspielzeit der Relegation und was weiß ich alles.
Wo man aber jeweils mental ja nicht so schlecht war in den Relegationen.
Nein, weil da geht's dann auch nicht mehr anders. Also spätestens da sollten sie es dann erkannt haben. Aber was den Saisonverlauf betrifft, hört man immer, ja, und das Potenzial, da frage ich mich dann doch, ja, was denn für ein Potenzial? Also ganz ehrlich, wenn ich die Aufstellung mir jetzt anschaue, mit dem Wood vorne drin, mit dem Hahn, rechts mit dem, ich nenne es mal positiv, erfahrenen Salihovic, aber mit Sicherheit keiner, der auf dem Flügel irgendwas aufreißt. Kostic-Qualitäten sind unbestritten da. Das ist klar, aber wie oft ruft er sie denn ab? Und wenn dann hinten auch noch eigentlich eine, was zumindest meistens, worauf sie sich meistens noch verlassen konnten, eine stabile Innenverteidigung mit Mavrai und Papadopoulos irgendwo da ist. Aber selbst das ist ja nicht immer der Fall und vor allem sie bringen halt vorne nichts. Man darf ja mal in Augsburg ein Tor kassieren, sie sind ja auch nicht schlecht, die Augsburger. Aber dann muss man dann halt vorne zumindest mal eins machen, um da einen Punkt mitzunehmen, zumal Augsburg eben selber an dem Tag jetzt auch keine Wunderdinge da vollbracht hat, sondern sie haben sicherlich auch schon viel besser agiert, aber für den HSV hat es eben gereicht. Und wie gesagt, nochmal, es ist nicht unbedingt ein Problem dessen, was diese Mannschaft könnte, sondern was sie eben mental auch zu leisten imstande ist. Und ist ja unglaublich, wie oft die schon auseinandergefallen sind. Das war jetzt hier nicht der Fall. Aber unter Druck sind sie dann meistens dann irgendwie zu Hause dann doch immer da. Aber im Moment fehlt mir die Fantasie für eine langfristige Wende. Möglicherweise gewinnen sie gegen Köln, kann sein. Aber insgesamt wird es wieder ganz, ganz schwer, da unten rauszukommen.
Ich hatte jetzt, mir fiel jetzt wieder ein, wie vor der Saison, ich weiß nicht mehr, wer es war, einer der HSV-Verantwortlichen, ich glaube, es war nicht Gisdol, eventuell war es sogar Kühne, wurde auf jeden Fall gesagt, so von wegen, ja, wir wollen diese Saison auf jeden Fall nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben oder sowas. Und ein Bild getwittert von den Punkten von der letztjährigen Abschlusstabelle, wo ja einfach man sieht, dass das eine wahnsinnig enge Liga ist, wo, weiß nicht, 8, 10 Mannschaften im Abstiegskampf sind oder so, und habe so quasi sinngemäß gesagt, wie soll das denn gehen? So, also in einer Liga mit so einer Qualität, wo man auch vor der Saison gar nicht so richtig sagen könnte, wer ist denn hier Abstiegskandidat, dass man dann als HSV mit dem aktuellen Kader hingeht und sagen, wir wollen mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, das ist schon eine sehr, sehr seltsame Ausgangslage. Da muss man dann, glaube ich, schon mal sich irgendwann mit der Realität auseinandersetzen und feststellen, dass man halt ein Abstiegskandidat ist und dass man von vornherein sagt, wir wollen den Abstiegskampf gewinnen und nicht, wir wollen ihn irgendwie vermeiden, weil das so unwahrscheinlich ist.
Aber da will ja, ich jetzt mal den
Hass. Also diese Aussage, da muss ich, wer auch immer das gesagt hat, den muss man dann ein bisschen in Schutz nehmen, weil sie sind immerhin in der letzten Rückrundentabelle, glaube ich, Siebter geworden. Und aufgrund dieser Annahme dann oder aufgrund dieser Konstellation hatten sie eben die Annahme, ja gut, dann sollte es dann vielleicht dieses Jahr dann konstant auch mal besser werden, aber es funktioniert offensichtlich immer nur, wenn sie wirklich ganz unten drin stehen und die allerletzte Rettung irgendwie brauchen. Aber wie gesagt, diese Aussage ist vielleicht dann nicht ganz so verwerflich, aber insgesamt ist dieses Denken natürlich da so verankert, wir haben mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, wir sind der große HSV, aber sie sind halt nicht mehr so groß, wie es der Name eigentlich verspricht.
Ja.
Ich habe direkt mal jetzt nachgeguckt, in der Rückrundentabelle haben sie aber, nee, Moment, da habe ich einen Spieltag zu viel drin, ja, in den letzten 18 Spiele haben sie 8 Punkte Vorsprung vom 16. Platz und vom 17. auch und haben eine Torbilanz von -11 Toren, 19-30. Also es ist nicht so eine Ausgangslage, wo ich sagen würde, also kann man sich natürlich als hohes Ziel stecken, dass man dann von der Ausgangslage den Abstiegskampf vermeidet, aber in so einer engen Liga, wo teilweise der 8. und 9. noch nicht weit von den Abstiegsrängen weg ist, muss man halt schauen, dass einfach durch die Liga-Konstellation man einfach wahrscheinlich in die Situation reinrutschen wird. Aber ist vielleicht doch gar nicht so entscheidend.
Ich möchte den HSV jetzt mal in Schutz nehmen. Also ich würde...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also, weil wenn ich mir die Aussagen von allen Verantwortlichen, die auch was tun, anhöre, nämlich von Markus Gisdol, von Bruchhagen, von Jens Todt, dann nehmen die alle von... Also dann haben die einen sehr, sehr realistischen Blick und ich habe schon lange nicht mehr aus Hamburg gehört, wir gehören eigentlich woanders hin. Also das letzte Mal, woran ich mich erinnern kann, war René Adler, der das mal gesagt hat, nachdem man zweimal gewonnen hatte, auch in einer nicht ganz so verfahrenen Konstellation, aber ähnlich, da, wo er gesagt hat, naja, wir sind im Grunde ein schlafender Riese, wo ich mir auch dachte, ja, das hat schon gestimmt, aber jetzt guckt erstmal, dass ihr da unten rauskommt und haben sie dann auch nicht geschafft. Aber alle Verantwortlichen, die sich jetzt in dieser Saison geäußert haben, gehen da schon sehr realistisch ran und wir wissen ja auch eigentlich schon, dass der HSV auswärts nochmal eine ganze Ecke anders auftritt als zu Hause. Sprich, dieser Auftritt beim FC Augsburg, der war nicht doll. Da war jetzt aber auch nicht katastrophal schlecht. Also das Einzige, was mich da wirklich erstaunt hat, war, wie kopfballschwach man war in der Verteidigung. Da ist dann auch so ein Treffer von Co., der jetzt auch nicht dafür bekannt ist, 2,12 Meter groß zu sein und 120 Kilo zu wiegen, per Kopf ist dann auch ein interessanter Fingerzeig. Aber ansonsten fand ich, war das genau das, was man vom HSV in dieser Saison immer auswärts gesehen hat. Und das ist nicht schön. Wurde ja
das
auch.
Das ist grottenschlecht, Entschuldigung.
Also ja, aber es ist Abstiegskampf, ehrlich gesagt. Es ist nicht so, dass sie da irgendwie herum, sondern die versuchen sich jeden einzelnen Punkt durch eine sehr, sehr, sehr schwer anzuschauende, als neutrale Sicht, Spielweise zu erkämpfen. Und der eigentliche HSV, der die Punkte irgendwie holt gegen den Abstieg, der spielt aber zu Hause. Und da würde ich nämlich sagen, erstmal den nächsten Spieltag abwarten und gucken. Ich traue das dem HSV völlig zu, dass die gegen auch immer noch verunsicherte Kölner, die ja auch ordentlich Glück auf ihrer Seite hatten in diesem Spieltag, nächsten Spieltag wieder ein komplett anderes Gesicht zeigen. Und dann würde ich sagen, unterm Strich kann man dem HSV wenig Vorwürfe machen. Klar ist es nicht schön anzuschauen, den Vorwurf kann man ihnen machen, aber wir können ja auch nicht auf der einen Seite kritisieren, sie würden sich immer so viel besser fühlen, als sie eigentlich sind, und auf der anderen Seite können wir sagen, sie spielen aber so viel schlechter, als sie eigentlich spielen müssten. Beißt sich ja auch irgendwie so
die Katze in den Schwanz. Ich wollte auch gar nicht, das war jetzt in dem Kontext, hat das vielleicht was anderes suggeriert, als er eigentlich suggerieren wollte. Mir fiel das nur noch ein als Aufhänger, ja, dass es das vor der Saison gab. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass da die Verantwortlichen reihenweise abgehoben sind, aber auch so ein bisschen in der medialen Betrachtung. Es wird immer wieder, ich weiß nicht, es ist immer so eine Dauerhysterie um den HSV. Teilweise vielleicht auch im HSV, aber immer wenn der HSV besprochen wird, auch jetzt von uns gerade.
Ja, das stimmt, ja.
Es ist immer so eine, oh Gott, die sind schon wieder im Abstiegskampf. Oh Gott, alles läuft schlecht. Oh Gott, die sind immer in der Krise, so. Und ich wollte eigentlich damit auch ein bisschen sagen, es ist normal in der aktuellen Situation, dass der HSV im Abstiegskampf ist. Also angesichts der Ligasituation, es ist vielleicht nicht normal, dass sie 16er, 17er sind, aber es ist normal auf jeden Fall, dass sie im Abstiegskampf sind und dass sie nicht zu den besseren Mannschaften in der Liga gehören. Und ja, sie strategisch, muss man sagen, sind sie auch komplett darauf ausgerichtet. Sie sind eine reine Kontermannschaft, die glaube ich, kann man sagen, in der Bundesliga die klarste, purste Kontermannschaft. mit Köln vielleicht noch. Und ich habe auch gedacht, irgendwie, als ich Augsburg gegen Hamburg gesehen habe, ich habe phasenweise so den Eindruck gehabt, dass Hamburg so gut wie gar nicht mit Ball trainiert, sondern wirklich nur auf Pressing geht. Ja. Und das ist halt dieser Gisdol-Fußball, ne? Versuchen stabil zu sein, versuchen intensiv zu sein und sich die Punkte zu erkämpfen.
Und wo ist der Plan B? Ja. Muss man fragen, ne? Also, weil irgendwann ist das halt dann auch.
Ich würde eher fragen, kann Plan A nicht noch besser aussehen? Ist es wirklich die beste Alternative jetzt in dieser Liga, wo alle so gut im Pressing sind, wo alle gut umschalten können? Reicht's da wirklich aus, sich nur auf diesen Fußball zu konzentrieren, oder muss man nicht auch langsam ein bisschen was im Ballbesitz entwickeln, so? Aber
ja, natürlich sollte man, aber dazu bräuchten sie dann eben auch die Qualität entsprechend. Und Max, was du gesagt hast, die vermeintliche Heimstärke des HSV weist aktuell in 9 Heimspielen 4 Niederlagen aus und 11 Punkte. Und vor allem, das ist das Entscheidende, nur 8 geschossene Tore. Und damit ist, glaube ich, auch über diese vermeintliche Heimstärke alles gesagt.
Aber von den 15 Punkten
was auch
zu Hause geholt.
Also. Ja, super. Aber was aber auch eben... Das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich will nicht ausschließen, dass die gegen Köln gewinnen. Ich sage nur, wie die beiden Mannschaften am Wochenende aufgetreten sind, zeigt mir, die eine Mannschaft hat es kapiert und die andere, ja, ist noch auf der Suche.
Ja, also was man, glaube ich, generell festhalten kann, das war ein sehr schöner Satz von dir und das stimmt, über den HSV ist es ganz schwierig, wertneutral zu sprechen. Der HSV ist so ein bisschen der Caps-Lock-Verein der Liga. Es geht nur in Großbuchstaben und mit vielen Ausrufezeichen in beide Richtungen. Ich glaube, das kann man wirklich festhalten, auch nach meinen Erfahrungen hier im Rasenfunk in der Schlusskonferenz. Da gehen die Emotionen gehen beim HSV wirklich immer in alle Richtungen hoch. Was wir noch erwähnen sollten, ist, dass Julian Pollersberg jetzt tatsächlich für Mantegna im Tor gestanden ist. Und wollen wir noch ein kurzes Wort über Augsburg verlieren, die ja mit diesem Dreier jetzt 27 Punkte geholt haben. Und sollte irgendjemand noch gehofft haben, Augsburg rutscht da hinten vielleicht nochmal rein, also jemand, der da hinten steht. Diese Hoffnung kann man sich jetzt abschminken, ganz im Gegenteil. Und ich fand gerade Kajubi, der unter anderem Finn Bogason so halb ein bisschen mitvertreten musste, der nicht spielen konnte, hat ein unglaublich starkes Spiel gemacht. 27 Zweikämpfe geführt, davon fast die Hälfte gewonnen, von seinen Kopfballduellen 2 von 3, was gegen, habe ich vorhin angesprochen, gegen Papadopoulos und Mavrai in der Innenverteidigung, muss man auch erstmal schaffen. Der hat sich richtig reingehauen. Vielleicht auch genau das, Thomas, was du gesagt hast, an Kajubi hat man das bei Augsburg gesehen. Ist jetzt nicht so, dass die gerade im Abstiegskampf stecken würden, aber da hat man allein an einem Spieler eine Leidenschaft gesehen und einen Willen, der auf der anderen Seite vielleicht gefehlt hat.
Möglicherweise ja. Und was der große Unterschied ist, Augsburg hat einen Plan. Augsburg hat einen Trainer, der sehr viel Wert auf Passgenauigkeit legt mit Manuel Baum, der auch verschiedene Strategien entwickeln kann, die auf verschiedene Gegner dann eben entsprechend gemünzt sind. Ja. Und das zeichnet Manuel Baum aus und das zeichnet dann auch Augsburg aus, ohne Augsburg jetzt da in, über den grünen Klee zu loben. Aber die machen aus ihren Möglichkeiten wirklich Beachtliches. Und Platz 7, wo sie im Moment stehen, das ist aller Ehren wert. Es ist aber eben kein Zufall. Also das ist Augsburg, wenn man vor der Saison immer überlegt, oder wie du sagst, vielleicht hatten auch jetzt noch einige die Hoffnung, dass sie in unten reinrutschen, das glaube ich jetzt, oder habe ich nicht geglaubt. Aber ich habe Augsburg auch nicht als Abstiegskandidat irgendwie auf dem Zettel gehabt, weil wenn ich mir die vor der Saison dann immer überlege, was glaubst du denn, wer absteigt, dann schaue ich immer in erster Linie Richtung Trainer. Und das ist dann für mich bei Augsburg ein Ausschlusskriterium eigentlich, also in der jetzigen Konstellation. Und da sage ich, der leistet ganz, ganz großartige Arbeit dort mit dem vorhandenen Spielerpotenzial und Material. Und das ist, deswegen stehen sie da, wo sie stehen. Und da sind sie auch sehr gut aufgehoben, sprich, die müssen gar nicht nach Europa. Da muss man jetzt nicht schon wieder dann sie besser machen, als sie sind. Das ist eine Mannschaft, die davon profitiert, dass das Niveau der Liga insgesamt nicht gut ist, aber ihren Möglichkeiten entsprechend nisten sie sich dann eben in der oberen Tabellenhälfte ein, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, da nach unten rauszurutschen.
Ich würde ein bisschen widersprechen wollen und ich vielleicht als Einleitung, ich habe schon mal den Gedanken gehabt und jetzt, als ich Augsburg wieder gesehen habe, noch mal den Gedanken gehabt, ob man nicht vielleicht den Kader bei Augsburg immer
eine ganze Kategorie unterschätzt, weil eben FC Augsburg draufsteht.
Ja.
Und weil sie nicht das Budget haben und die Spieler vielleicht nicht so unfassbar gut bezahlt sind. Aber wenn man sich anguckt, was da für Leute spielen, jetzt haben sie jetzt aus irgendeinem Grund spielt Daniel Bayer halt immer noch dort. Dann Gregoritsch haben sie dazu bekommen, Philipp Max ist in einer sehr guten Form, dann hat man jemanden wie Co., der nicht mal unbedingt gesetzt ist, der eigentlich auch das Potenzial hat, eigentlich auch ein Spieler zu sein, der durchaus auch auf Champions League Niveau spielen kann, würde ich meinen. Martin Hinteregger, ganz unterschätzter Spieler, also Finn Bogason ist stark, Kajubi eben auch so ein unterschätzter, also die haben ganz viele so Spieler, die ich durchaus für unterschätzt halte und die meines Erachtens stärker sind, als ein bisschen ihr Ruf oder ihr Name ist.
Ja.
Und also weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, wenn auf dem gleichen Kader Gladbach draufstehen würde als Stempel, dann würden die Leute nicht damit rechnen, dass die gegen Abstieg spielen, sondern dann würden die schon damit rechnen, dass sie mal zumindest irgendwo Tabellenmittelfeld oder so landen. Und deshalb, also bei Augsburg sehe ich schon eher da den Kader als entscheidenderen Vorteil und wie der auch zusammengestellt ist und nicht so den Trainer. Ich bin von den taktisch auch gar nicht begeistert. Ich mag die Defensivspielweise nicht besonders. Ist aber gut auf Gegner angepasst, muss man sagen. Aber defensivtaktisch sind ja in der Liga auch alle gut. Da kann man auch ein HSV jetzt keinen Strick draus drehen. Also von wegen einen Plan haben und so. Markus Gisdol hat auch einen Plan, wie man verteidigt und wie man umschaltet.
Ja, aber das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Er hat nur diesen Plan. Und das ist, unterscheidet ihn. Manuel Baum hat mehrere parat.
Aber die Passquoten in den Spielen waren beide unter 70%. Augsburg hat auch eine Passquote von 68%. Das ist jetzt auch keine Ballbesitzmannschaft.
Ja, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die nur zerstören will, ist das aber dann auch wahrscheinlich dem geschuldet. Und ich meine, wenn man Gregoritsch nimmt als Beispiel, das ist jetzt kein Superstar, aber der hat sich dort entwickelt und der ist in Hamburg mehr oder weniger mit untergegangen. Und hier spielt er eine großartige Rolle. Dann Max, das hast du gerade schon gesagt, ist.
Darf ich kurz reingrätschen?
Ja.
Augsburg hat die zweitschlechteste Passquote in der Liga, 1% besser als der HSV.
Ja, aber was soll das auch sagen? Also.
Naja, dass sie auf jeden Fall keine Ballbesitzmannschaft sind. Sie sind schon auch eine Kontermannschaft.
Das habe ich auch nicht behauptet, dass sie eine Ballbesitzmannschaft sind. Aber sie haben verschiedene Ideen, um Gegner zu besiegen. Also Gegner unterschiedlichster Art auch. Also wie gesagt, Hamburg besiegt man jetzt nicht, indem man selber auf Konter ausgerichtet ist, weil das macht der Gegner schon. Und dementsprechend, also wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, man muss die nicht höher oder besser stellen, als sie sind, aber sie machen aus ihren Möglichkeiten was eigentlich das Optimum, und das ist dann wiederum auch ein Verdienst vom Trainer, der dann individuell sicher die Leute sicherlich besser macht. Also zum Beispiel Max, wer hatte den vor der Saison auf dem Zettel als Kandidat für die Nationalmannschaft, und mittlerweile fällt der Name immer öfter. Und ja, ich glaub,
was man auf jeden Fall, also wovon Philipp Max auf jeden Fall profitiert und was auf jeden Fall ein Kernelement von Augsburg ist, ist, dass sie extrem flügelfokussiert spielen. Das Tor war jetzt auch wieder aus einer Flanke und auch aus einer Situation, wo eben drei Spieler zusammen da am linken Flügel agiert haben und da die linke Seite ein bisschen überladen haben. Deshalb konnte da Hamburg keinen Zugriff erzeugen, deshalb hatte Kajubi da die Zeit zum Flanken. Und das ist auf jeden Fall ein großer Fokuspunkt von Augsburg, der für die Mannschaft sehr, sehr gut funktioniert. Ich würde das auch nicht unterschreiben, dass Manuel Baum das Maximum rausholt. Wenn ich die so spielen sehe, habe ich nicht das Gefühl, die spielen jetzt am Maximum, aber er holt auf jeden Fall einiges raus, und dieser Flankenfokus, den kann der Kader gut umsetzen. Der wird sehr, sehr gut auf den Platz gebracht, qualitativ. Das erinnert, weiß nicht, an Ferguson-Mannschaften teilweise so ein bisschen, wie schnell die die Seiten verlagern und wie fokussiert die dann den Strafraum besetzen und die Flanken da reinbringen. Und ich sehe auch nicht so unheimlich viele Pläne bei Augsburg, aber den sie haben, dieses Flügelspiel, der ist sehr gut, und defensiv passt man sich gut an Gegner an, und dann hat man eben einen starken Kader schon, würde ich sagen.
Ja, das ist schon ein interessanter Punkt. Und Augsburg erst 5-mal verloren in dieser Liga, in dieser Saison. eben gegen den HSV, gegen Dortmund sehr knapp 1-2, gegen Hannover 1-2, das war sehr ärgerlich, bei den Bayern und dann auf Schalke, wo man auch zurückgekommen war zum 2-2 und dann einen Strafstoß verursacht hat, will sagen, gegen alle anderen Mannschaften hat man entweder unentschieden gespielt oder gewonnen und das zeigt eben den Plan, den Augsburg hat, der funktioniert gegen jede Art von Mannschaft, auf die du triffst in der Liga. Und das ist das, was ganz, ganz selten ist gerade. Also wenn wir gerade irgendwas sehen in dieser Saison 2017, 2018, dann, dass es eigentlich kaum Mannschaften gibt, die ihr Konzept von Fußball erfolgreich gegen alle anderen Stile, die man in der Liga so findet, durchsetzen können. Deswegen ist ja das Mittelfeld so breit und so eng beieinander, weil irgendwie ständig Mannschaften verlieren gegen Teams, gegen die sie vor einer Woche noch gewonnen hätten. Und Augsburg gehört da erstaunlicherweise nicht dazu in dieser Saison. So, genug Augsburg und HSV-Talk. Wenn wir jetzt eh schon über den Tabellenkeller sprechen, wir waren jetzt beim 18., dem 1. FC Köln, beim 17., dem HSV, die beiden trennen jetzt 6 Punkte und die spielen gegeneinander. Dann können wir auch über den 15. sprechen, nämlich Werder Bremen, die zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim ein 1-1 geholt hat. Und ich würde sogar sagen, Martin, ist nicht so, dass da Hoffenheim den Dreier liegen hat lassen, sondern eher Bremen. Man hat sich viele Chancen erspielt. Am Ende steht ein 1-1 nach 2 Treffern nach Eckbällen. Und bei Hoffenheim frage ich mich so langsam, ich will dieses Wort Krise nicht überstrapazieren, aber spielerisch ist das jetzt auch im ersten Spiel nach der Winterpause nicht so wirklich prall.
Ja, liegt aber, glaube ich, so ein bisschen an den Maßstäben, ne? Also, man ist von denen jetzt halt gewohnt über das letzte Jahr, dass sie ja mit das beste Ballbesitzspiel in der Liga haben und eigentlich haben sie nicht die Anlagen dafür, ne? Das ist so ein bisschen der umgekehrte Effekt, wenn man das mit Augsburg vergleicht. Also, sie haben, ich hab die Passwerte noch offen, sie haben die viertbeste Passquote in der Liga, sie haben wahrscheinlich auch viertbeste Ballbesitzzahlen in der Liga. Und die haben da schon gute Strukturen, die können schon immer noch Fußball spielen. Die haben teilweise ein bisschen Probleme, strukturiert ins Mittelfeld reinzukommen. Diese Dreierkette von Nagelsmann wird jetzt auch, ja, die Gegner können sich immer besser drauf einstellen, machen immer besser die Passwege auch für die Halbverteidiger dazu, dass da die Flügelspieler reinkommen oder man das sonst irgendwie löst, dass die Halbverteidiger nicht permanent das Feld offen haben. Und dieser öffnende Vertikalpass, der so ganz, ganz zentral war immer für das Hoffenheimer Spiel, Vertikalpass auf den Stürmer, der lässt auf den Achter klatschen. Dieser Plan, dieser Trick, sagen wir mal so, der kommt halt seltener, weil der immer bekannter wird und da muss sich die Mannschaft halt weiterentwickeln. Aber ja gut, also von dem Kader finde ich, gerade wenn man die Defensive anguckt, kann man eigentlich nicht erwarten, dass sie viel besser dastehen als jetzt mit den 27 Punkten, die sie haben, dann in relativ nahe immer noch an den Champions League Plätzen. Also dieser Champions League Rang letzte Saison war ja auch durchaus eine Sensation. Also die kamen in der Saison davor vom letzten Platz, als Nagelsmann die übernommen hat. Von daher.
Ja, und die Mannschaft ist auch wieder in der Entwicklung. Sie ist im Umbruch, sagen wir es so. Mit letzter Saison zur Champions League haben eben dann Spieler wie Süle, Rudi, Wagner entscheidend beigetragen, alle nicht mehr da, und dann muss man eben so ein Talent wie Geiger, der jetzt auch verlängert hat vor kurzem, dem muss man dann auch Zeit geben, in gewisse Rollen und Abläufe und Anforderungen reinzuwachsen, und dementsprechend ist das, was die könnten sich ein bisschen besser spielen, aber im Grunde ist das, oder sagen wir so, sie könnten bessere Ergebnisse erzielen von dem, was sie an Potenzial haben. Aber letztlich, wenn dann ein Gnabry und ein Uth nicht treffen und vor allem ein Kramaric irgendwie völlig, völlig außer Form ist im Moment, letzte Saison noch einer der wichtigsten, ja, dann nutzt der beste Trainer an der Linie nichts, wenn's die Individualisten dann auf dem Platz letztlich nicht entscheidend dann umsetzen. Und das ist auch gegen Bremen, die wiederum dann zur Kategorie Köln gehören, in dem Sinne, als dass sie tatsächlich erkannt haben, um was es geht. Und
das war ein Kompliment.
Zur Kategorie Köln im Gegensatz eben, habe ich ja vorhin gesagt, die Kölner haben es erkannt, die Hamburger suchen noch, die Bremer haben es schon länger erkannt. Und gerade auch unter Kohfeldt ist das eben aber nicht nur Kampf und Krampf, sondern da wird auch vermehrt wieder bemüht, spielerische Akzente zu setzen, was phasenweise gelingt, phasenweise nicht, deswegen sind sie ja auch 16. Aber sie wehren sich, sie sind jetzt in Rückstand geraten gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim. Ist das nicht einfach, dann wieder zu egalisieren? Das haben sie geschafft. Und wie du vorhin gesagt hast, hätten sogar auch gewinnen können. Dementsprechend würde ich Bremen schon zutrauen, auf Dauer da den Sprung aus dem Keller zu schaffen.
Ich finde auch, also Bremen macht eine gute Entwicklung durch in den letzten Monaten, auch gerade eben auch bei Ballbesitz, haben vor allem einen Fokus auf sehr, sehr schnelle Engkombinationen beim Übergang in die Offensive. Da haben sie auch.
Was meinst du damit?
Ganz gute, kannst du
das kurz erklären?
Also, dass sie eben den Ball in Mittelfeldzonen reinspielen, gerade in die Halbräume dann, und da ganz schnelle Pässe spielen, den Gegner da anlocken, dann wieder da raus verlagern und dadurch sich Raum schaffen für den weiteren Angriffsverlauf. Und das sieht ganz gut aus, das wird fokussiert, also haben auf jeden Fall einen Plan, sind gut strukturiert, haben mit Moisander eben diesen strategischen Aufbauspieler, den viele andere Mannschaften dann nicht haben, gerade auf dem Niveau. Und haben auch, glaube ich, individuell ein paar gute Entwicklungen. Bargfried ist jetzt endlich mal über einen längeren Zeitraum fit. Kann nicht schaden, zum Beispiel. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Allerdings muss man auch sagen, ich finde es ein bisschen schwer einzuschätzen, wie gut die eigentlich sind. Weil sie sind eine relativ spezielle Mannschaft. Das gehört bei Werder, glaube ich, auch so ein bisschen dazu. Ich finde sie im Angriffsspiel so ein bisschen, ja, wie beschreibe ich es, ein bisschen Hauruck-mäßig. Also sie haben sie spielen zwar konstruktiv nach vorne, aber nicht kontrolliert in dem Sinne. Sie kontrollieren das Spiel nicht. Sie haben nicht wahnsinnig lange Ballbesitzphasen, sondern es geht halt mit ziemlich viel Tempo, relativ risikoreich. Sie können auch unterwegs mal einen Ball verlieren und einen Konter fressen. Also sie sind das ist ja ungewöhnlich in der Bundesliga, dass man Konter riskiert. Sie sind noch eine der Mannschaften, die das schon noch machen. Wenn es aber natürlich gelingt, ist es umso besser. Wenn es nach hinten losgeht, eben nicht. Und das ist dann wahrscheinlich so ein, dadurch haben sie halt nicht diese Konstanz, die du jetzt bei Augsburg schon hervorgehoben hast, die halt ein bisschen einen sichereren Stiefel spielen, aber haben, glaube ich, im Peak, in der Höchstleistung, was man von denen erwarten kann, sind sie vielleicht auch besser als Augsburg. Also ja, ganz interessante Entwicklung, ganz interessante Mannschaft, glaube ich, auch eine interessante Mischung von Spielertypen.
Ja,
wo sie Konstanz haben, endlich muss man aus Bremer Sicht sagen, ist auf der Torwartposition. Also das Pavlenka ist ein richtig guter Griff und das kann im Abstiegskampf zum Beispiel im Vergleich mit dem HSV sicher auch noch ein Faktor werden.
Definitiv. Und wenn wir schon die Parallele zum 1. FC Köln aufmachen, dann gab es an diesem Spieltag zumindest noch eine weitere, nämlich ein Linksfokus im Spiel nach vorne. Also bei FC war es wenig verwunderlich, hing das mit der Personalie Hector zusammen, der erstmals wieder auflaufen konnte. Und im Spiel gegen Hoffenheim hat Werder viel über Augustinsson und Kainz gemacht, über die linke Seite auch immer wieder, haben sich Spieler rausfallen lassen. Die Seite wurde relativ häufig überladen. Ist jetzt nicht so, dass ich da einen Trend schon erkennen würde, kann man mal abwarten. Aber in diesem einen Spiel hat man es gesehen. Und man muss sagen, das, was du schon angedeutet hast, Thomas, dieses Annehmen der Situation und das sich eben einfach voll reinhauen, das hast du bei Werder auch gesehen. In der zweiten Halbzeit 12-4 Torschüsse für Bremen nach einer ersten Halbzeit, die noch ein bisschen abwartender und passiver war. Also da ist einiges produziert worden, man war auch nicht mehr ganz so auf Kruse festgelegt. Ich habe da auch einige Dinge gesehen, wo ich mir denke, ja, mal schauen, ob, wenn sich das bestätigt in den nächsten Spieltagen, dann sieht das gut aus. Jetzt kommt leider so ein bisschen ein Ausnahmespiel für Bremen. Es geht nämlich zu den Bayern. Da kann alles passieren, wie wir wissen. Gerade als Werder Bremen, da sind sich Werder und der HSV wiederum nicht so unähnlich. Aber danach können wir ja mal verfolgen, wie es weitergeht. Und Hoffenheim hat jetzt ein sehr interessantes Heimspiel gegen Leverkusen. Da bin ich gespannt darauf, wie sich da beide Mannschaften präsentieren. So, ein sehr interessantes Spiel hatten wir auch am Samstagabend, nämlich RB Leipzig gegen Schalke 04. Mit einer starken zweiten Halbzeit sichert sich Leipzig den zweiten Tabellenplatz. Und die Schwäche bei gegnerischen Standards ist so eine der Konstanten, die bleibt. Dafür ist aber die Offensive recht frisch aus dem Winter zurückgekommen, fand ich zumindest. Vor allem in den Momenten, in denen dann Timo Werner auch mit auf dem Feld stand. Ein paar andere Konstanten sind auch geblieben. Keita war gelb-rot gefährdet und wurde ausgewechselt. Auf der anderen Seite war Naldo an 3 von 4 Toren beteiligt, ohne dass er das bei jetzt bei den beiden Gegentreffern so wirklich feiern würde. Lasst mal mit Leipzig beginnen, Thomas. Wie hat dir denn Rasenball gefallen?
Ja, besser jedenfalls als zum Abschluss der Hinrunde, wo sie ja extrem geschwächelt haben. Denen hat die Winterpause offensichtlich sehr gut getan, um auch wieder Vertrauen in eigene Stärken und Abläufe zu finden, auch wenn sie diesmal jetzt ein bisschen anders aufgestellt waren als sonst, also nicht im 4-2-2-2, sondern eben 4-3-3 diesmal. Und
das alte Hasenhüttl 4-3-3, es ist wieder da. Aber es war nicht so pressing-fokussiert wie bei Ingolstadt noch, also zumindest noch nicht.
Nein, aber es ist, das war es nicht, nee. Sie haben sich sogar teilweise auch etwas zurückgezogen und dadurch eben dann auch Räume für Konter gehabt, die damit hat Schalke dann möglicherweise auch nicht gerechnet, wobei ich sage, die Niederlage wäre nicht nötig gewesen, weil Schalke länger auch auf Augenhöhe war, auch wenn Leipzig mehr vom Spiel hatte, aber es war nicht vieles zwingend. Aber wie du schon gesagt hast, mit der Einwechslung von Timo Werner hat sich das Ganze dann zugunsten von Leipzig entschieden. Und ja, da ist einer auf den Platz gekommen, der war nicht sehr erfreut, wie man an seinen Gesten gesehen hat beim Torjubel, dass er erstmal draußen war. Und es ist vor allem einer, der um sein WM-Ticket kämpft. Und
ach, das hat er doch schon.
Weiß ich nicht. Also das
siehst du wahrscheinlich einen besseren Stürmer mit seiner Spielanlage. Ich finde in der Art
Spiel. Naja, das kommt ja immer darauf an, wie man spielen will. Und es heißt ja immer von.
Ich glaube, wenn man Fußball spielen will, hilft Timo Werner ganz gut.
Ja, natürlich. Nichts gegen zu sagen. Nur er wird nicht zur WM fahren, wenn er jetzt noch 17 Mal oder noch 16 Mal zu Beginn draußen sitzt. Und diese Und da muss er offensichtlich dann auch seinen Status dann irgendwo intern, wo er jetzt eben die besten Argumente geliefert hat, wieder festigen. Und natürlich ist es ja keine Frage, dass er von den Qualitäten, die er hat, da einer der Besten ist vorne. Aber es ist trotzdem die Frage, wie dann die Angriffsformation letztlich vom Kader her erstmal am besten besetzt wird. Da denke ich, wird er dabei sein. Aber wenn man dann sieht, wie will man spielen? Will man mit dem Gomez spielen? Will man mit dem Wagner spielen? Will man mit dem Stindl spielen vorne drin? Das sind alles unterschiedliche Typen. Und dementsprechend hat Timo Werner da sicher sein Alleinstellungsmerkmal von den jetzt genannten. Aber ob die dann immer gefragt sind, diese Merkmale, gerade dann auch gegen tiefstehende Gegner, mit denen Deutschland dann wahrscheinlich dann zu rechnen hat, steht auf dem anderen Blatt. Und deswegen, solche Leistungen helfen natürlich und solche Tore und Vorlagen helfen natürlich dann auch Argumente in die Richtung zu sammeln.
Warum saß er denn überhaupt draußen? Was war denn da die offizielle Begründung? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich habe auch keine Begründung mitbekommen, was dafür spricht, dass es einfach nur eine Trainerentscheidung war.
Eben, also deswegen meine ich ja seine, also wenn er jetzt angeschlagen gewesen wäre, glaube ich, hätte er nicht die Leistung.
Ja, gut, aber hätte ja sein können, dass der Trainer dann auch begründet, worauf die Entscheidung irgendwie basierte. Aber ja, kann auch sein, dass er nichts gesagt hat. Könnte sogar sein, wenn man sich den Spielverlauf anguckt.
Also er war leicht erkältet. Das heißt, gut, leicht angeschlagen.
Ja, also, aber Für den Auftritt hat es dann aber gereicht. Also seine Gestik nach dem Tor sprach nicht unbedingt für leicht erkältet, aber gut.
Er hat nicht zum Taschentuch gegriffen, das kann man.
Nein, ja, jubelt ich man weiß, nicht, wenn man gerade glücklich ist, dass man 63 Minuten draußen war.
Das ist ja klar, aber genau das will ich von jedem Spieler auf dem Platz sehen. Ich möchte, dass die das annervt, dass sie nicht spielen und wenn sie dann treffen, dann dürfen sie das auch gerne zeigen, ohne das, also hast du jetzt ja nicht gemacht, aber wird er dann auch gerne mal skandalisiert, oh, er hat irgendwie sein Trikot auf den Boden geworfen oder sonst wie. Nein, ich möchte, dass die sich ärgern, wenn sie nicht spielen und dann dürfen sie sich auch ärgerlich freuen, wenn sie treffen. Finde ich super.
Kommt immer auf die Art und Weise an. Das ist auch immer ein schmaler Grat. Ärgern, ja, aber das dann in diese Energie umzumünzen, das ist in Ordnung. Aber es hat dann auch immer so ein nicht unwesentlich dabei ist dann der Faktor, wie das in der Mannschaft dann ankommt und Respekt gegenüber dem, der dann spielt. Augustinsson ist auch kein Blinder dann vorne. Augustin, Entschuldigung. Also von daher, da hat jetzt Hasenhüttl wahrscheinlich nicht viel falsch gemacht, erstmal mit seiner Grundaufstellung. Und dementsprechend hat er jetzt eben in diesem anderen System erstmal für sich die Entscheidung getroffen, dass es so besser gepasst hat. Und ja, am Ende waren dann alle zufrieden, denke ich, dadurch, dass sie gewonnen haben und Werner persönlich, weil er eben so viel dazu beigetragen hat. Auch Paulsen war von Beginn an draußen, Also das ist dann schon eine Aussage.
Ja, okay.
Beinahe hättest du behauptet, dass es Augustinsson kein Blinder ist. Das hast du zum Glück gerade nochmal korrigiert.
Nein, ich habe mich versprochen, Augustin, meine ich natürlich.
Übrigens, ich das 1:0.
Aber der war auch, ist auch kein, wir haben ja gerade über Bremen gesprochen, also so schlecht hat er es jetzt auch nicht gemacht, oder?
Übrigens war das 1:0 das 600. Pflichtspieltor von Raba Leipzig und ich habe euch das mal kurz umgerechnet, das sind 1,6 Lionel Messis.
Cool.
Ja. So, jetzt darfst du.
Okay. Ich würde gerne mal 1,6 Lionel Messis gegen Rasenball Leipzig spielen sehen.
Ich finde es einfach nur so Wahnsinn. Die einen haben in ihrer Vereinsgeschichte 600. Tor gemacht, der andere hat zum 366. Mal in La Liga getroffen. Ja, unfassbar.
Aber Lionel Messi gibt es auch schon deutlich länger als Rasenball Leipzig, muss man
ja,
auch sagen.
Ja, okay, also stimmt. Guter Punkt. Eigentlich holt Leipzig auf. Ja, Wahnsinn. Sie sind schon bei 1,6 Messis. Ja, hast recht.
Ja, sie haben ihn schon überholt. Ja, was ganz interessant ist, weil du auch noch meintest, dass sie ja auch Schalke durchaus ein bisschen kommen lassen haben, dass dann in der zweiten Halbzeit wesentlich weniger Ballbesitz hatten und gleichzeitig aber deutlich besseres Chancenverhältnis dann und das Spiel dann auch gewonnen haben. Das war so eine Konstellation, wo das mal ein bisschen geholfen hat, den Gegner ein bisschen mehr den Ball zu überlassen. Was, noch eine Überleitung, auch ein bisschen daran lag, dass sie mit einem neuen Ballbesitzsystem, was sie auch gespielt haben, noch nicht so richtig umzugehen wussten. Sie haben nämlich, was sehr, sehr interessant war, dann bei Ballbesitz deutlich anders gespielt als gegen den Ball. Sabitzer ist dann meistens auf die Zehen in die Mitte gegangen, Bruma ist aber links geblieben und die Viererkette ist so ein bisschen nach rechts gerückt, sodass sie im Grunde hatten sie in der Mitte so eine Art Raute mit Kater links, Kampel rechts, Dämme hinten, Sabitzer vorne. Dann hatten sie keinen richtigen Rechtsaußen, dafür Leimer als Rechtsverteidiger relativ offensiv, Linksaußen Bruma breit und dann die drei restlichen Verteidiger so ein bisschen als Dreierkette, also Orban hat da dann ziemlich rechtsseitig gespielt und Upamecano sehr, sehr mittig, Bernardo nur ab und zu mal nach vorne gegangen, also sehr, sehr, sehr stark asymmetrisch, was sehr, sehr interessant ist, was ganz gut angelegt war. Aber da hat man noch gesehen, so von den Passmustern her, von den Entscheidungen und von der Orientierung in dem System, hat da noch vieles gefehlt, um das wirklich so effektiv zu machen und im richtigen Moment dann auch die richtige Position zu finden. Das war noch sehr neu für Leipzig und erfordert dann auch ein bisschen diagonaleres und ein ganz anderes Aufbauspiel als das, was sie normalerweise machen, mit den Vertikalbällen vorne rein und dann schnelle Kombinationen durch die Enge. Also sie versuchen sich da offenbar aber auch deutlich weiterzuentwickeln und Hasenhüttl hat da auf jeden Fall Ideen, was man im Laufe der Hinrunde schon immer erahnen konnte.
Und darf aber seine Jungs dann aber auch nicht überfordern, ne? Weil das klingt nicht nur kompliziert, das ist es wahrscheinlich auch.
Nö, das ist einfach.
Auf dem Platz dann so umzusetzen, dass man dieses Nicht-Symmetrische dann eben auf dem Spielfeld selber ausblendet und sagt, ich bin jetzt hier in ja, Ballnähe so gut aufgestellt, dass mich die andere Seite überhaupt nicht zu interessieren braucht. Also nicht nur, dass dahin verschoben wird, sondern dass da überhaupt keiner mehr ist. Und was man ja dann
als Gegner, so war es ja nicht.
Da ist kein Rechtsaußen mehr in der
Szene. Ja, das stimmt. Ja, aber ein Rechtsverteidiger, der da reinstoßen kann. Aber du hast ja immer bestimmte Positionen auf dem Feld nicht besetzt. Also weil du hast halt.
Ja, das ist klar. Aber ich meine jetzt auch aus Gegnersicht, dass man das ja natürlich dann, wenn man es geschickt macht und sich aus dieser Umklammerung dann vielleicht auch löst bei Ballbesitz oder bei Ballgewinn, diese Seite so gut dann in Szene setzen kann, die dann gerade eben vielleicht nicht besetzt ist, dass man seinerseits dann auch Vorteile rausschlagen kann. Max, was du vorhin gesagt hast, fand ich noch ganz interessant und das sollten wir vielleicht auch vertiefen, weil es 2-3 Tore an dem Wochenende gab, wo man, was immer heißt, ja, unglücklich abgefälscht. Ich finde, es ist überhaupt nicht unglücklich, sondern es ist eine der schlechtesten Abwehraktionen, die eigentlich gerade ein Innenverteidiger machen kann. Wir haben es bei Bayern gesehen, mit Süle, oder erst Martinez, dann Süle, der wurde ja sogar doppelt abgefälscht beim Volland-Tor. Naldo dann jetzt auch. In dem Moment, wo sich ein Spieler wegdreht, hat er weder Kontrolle über seinen Körper noch über den Ball und über Spielfeld. Und dann ist es auch kein Zufall beziehungsweise Pech, dass der Ball dann so abgefälscht wird, dass er für den Torwart unerreichbar ist, sondern da hat der Abwehrspieler dann schon eine gehörige Mitschuld in dem Moment, wo er sich eben entscheidet, ich drehe mich jetzt mal weg. Natürlich hat das einen Grund, warum er das macht, also aus einer Schutzhandlung heraus, aber da muss man dann eben so stabil sein und auch vor allem sich vorher so positionieren, dass man dieses Wegdrehen dann vielleicht nicht nötig hat, indem man vorher dann besser antizipiert.
so möglichst einen Fuß vom Ball kriegen. Gab's ja übrigens dann nochmal.
Geht
noch
dann mal nicht beim, mehr, ne? Also
genau.
Wenn in dem Moment, wo ich mich wegdrehe, kann er alles machen. Der kann sogar an mir vorbeilaufen und gar nicht mal schießen und ich merke es überhaupt nicht, weil ich überhaupt
genau, nichts mehr ja,
im Blick habe, ne?
Das ist ja Hannover. Ich weiß nicht mehr genau, wer es verteidigt hat, aber gegen bei Mutos Tor beim 1-0 gegen Hannover hat Muto auch 2-3 Mal Schuss angetäuscht, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass der Verteidiger, ich glaube, vorn übergekippt ist, so ungefähr. Das war auch, das war ganz, 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 ganz schlechtes Blockverhalten. Das ist auch so, finde ich immer ganz, ist so ein Lieblingsthema, so ein bisschen von mir, Blocks von Innenverteidigern, eine ganz unterschätzte Kunstform, so ein bisschen.
Ja, man oder auch schon, klar. Oder auch schon von Sechsern, ne, um da überhaupt dann die Pässe ja nicht entstehen zu lassen, ne, und Innenverteidiger ist natürlich noch die letzte Instanz dann vorm Torwart, die es dann spätestens richtig machen sollte, aber das ist natürlich dann ein beliebter Trainerruf, kurz und schmerzlos Fuß vor, aber dann weiß man, was gemeint ist, und das klingt simpel, sowohl vom Appell her als auch von der Ausführung, aber ist dann offensichtlich dann in einigen Situationen doch nicht so leicht.
Ja,
da unterhalten sich jetzt der U9-Trainer und der U19-Fachmann, das merkt man schon. Da wäre ich gerne mal Mäuschen, wie du deine U9 mitbringst, dass sie sich nicht wegdrehen sollen bei einem Schuss. Aber ich gebe euch ja recht, das stimmt
ja schon. Ja, doch, kriege sie schon mit auf den Weg. Also genau das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe, sage ich denen auch, aber das ist natürlich...
Medizinball bewerfen die ganze Trainingszeit, dass sie sich nicht mehr wegdrehen.
Nein, also sind keine Magath-Methoden.
Ja, okay, interessant. Dann war es ja... Ich weiß noch, die Bayern sind mal so aus der Champions League ausgeschieden, dass Lucio im Hin- und im Rückspiel gegen den FC Chelsea das 0-1 auch so einen Distanzschuss abgefälscht hat ins eigene Tor. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch die Saison, in der Felix Magath dann gegangen wurde. Ich dachte damals immer, wahnsinnig viel Pech gehabt. Aber da sieht man mal, wie wenig Ahnung ich damals von Fußball hatte. Und jetzt habe ich Gäste, die mir das erklären. Falsches Blockverhalten. Okay, ist abgespeichert.
Wobei bei Distanzschüssen ist nochmal was anderes. Ne? Wenn der Gegenspieler 5 Meter noch vor mir weg ist oder 10 Meter, dann ist es schwieriger. Aber nach so drehen, dass ich dann mit dem Rücken zu ihm stehe, sollte ich trotzdem nicht.
Ja, okay. Dann, gut, klar. Und bei 5 Metern ist es auch schwierig, mit einem Fuß nach vorne zu gehen und den Ball zu kriegen.
Genau, das
hätte nicht mal Lucio geschafft.
Nochmal anders.
Der zwar bei 3 Metern wäre schon gegangen, aber bei 5 war dann sogar Lucio da seiner Mittel beraubt. Weil wir jetzt auch so viel schon drüber gesprochen haben, dass Leipzig ein bisschen anders gespielt hat als sonst. Ich hatte immer wieder in diesem Spiel den Eindruck, dass das vielleicht mit dem Hinspiel zu tun hatte, wo Schalke mit einer sehr, sehr defensiven Formation und 2 Kontern zu Hause gegen Leipzig für viele überraschend gewonnen hat. Und im Umkehrschluss hat aber Leipzig in diesem Spiel ganz, ganz klar versucht, die Stärken von Schalke zu eliminieren. Also Max Meyer war so oft zugestellt oder seine Passwege war zugestellt. Der hat nur 13 Pässe überhaupt in die gegnerische Hälfte bekommen. Normalerweise ist dieser Wert viel, viel höher. Also ich hatte den ganzen Eindruck bei diesem, das ganze Spiel über den Eindruck bei Leipzig, die haben eine Rechnung offen, nicht nur, weil man bisher bis auf die Bayern noch nie 2-mal gegen dasselbe Team verloren hat in der Fußball-Bundesliga, sondern auch, weil diese Niederlage auch wirklich wehgetan hat und das jetzt auch ja auch ein wichtiges Spiel war, auch mit Blick auf die Tabelle. Und ich fand, dass das Leipzig wirklich stark gemacht hat und da wiederum konnte Schalke nicht so ganz mit umgehen, dass die Dinge, die sich jetzt gerade so eingeschleift hatten, gerade zum Ende der Hinrunde hin, derer wurden sie jetzt beraubt. Also Meier war kein Faktor, die Außen hatten zwar hin und wieder Räume, aber ja, da werden halt auch die Tore nicht erzielt, im Zentrum ja, war es wahnsinnig.
Goretzka dicht. War nicht da, woran sie sich dann schon mal gewöhnen können, aber...
Genau. Harit hat den schlechten Tag im Vergleich zu vielen anderen Spielen.
Ja, und das ist dann schon ein Qualitätsunterschied mit und ohne Goretzka vor allem. Also das ist nicht nur so gesagt, der hat halt wirklich gefehlt. Und auf der anderen Seite ist das natürlich ein Qualitätsmerkmal dann von Hasenhüttl zu sagen, warum haben wir denn das Hinspiel verloren und was müssen wir diesmal besser und anders machen, nicht nur individuell, sondern eben auch als Mannschaft. Und dann hat er sich eben was einfallen lassen, was natürlich auch hätte schief gehen können. Wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass Leipzig die an die Wand gespielt hat. Es wurde eben erst durch Werners individuelle Klasse dann letztlich entschieden. Aber es war unterm Strich verdient. Und Schalke, fehlten dann auch ein bisschen die Mittel. Und sie haben natürlich dann auch Spieler wie Piazza, den sie jetzt gekauft haben, spät gebracht oder relativ spät. Und von daher, muss ich natürlich das alles erstmal finden. Das sagen ja alle bei den Neuzugängen, ja, die kennen die Abläufe noch nicht und so weiter. Es gibt Spiele, also bestes Gegenbeispiel ist Xabi Alonso, der nach einer halben Trainingseinheit bei Bayern das Spiel bestimmt hat, weil er es eben kann. Und der kannte auch noch keine Abläufe hundertprozentig von dieser Mannschaft. Der weiß aber, wie Fußball geht. Und dementsprechend muss man dann halt auch vielleicht gerade dann auf solchen Positionen den Spielern das auch zutrauen, dass sie die Mannschaft sofort verstärken und gerade gegen so einen guten Gegner wie Leipzig dann. Aber möglicherweise war das dann auch, der Trainer wird es besser wissen, das hat seine Gründe alles, aber grundsätzlich meine ich, das sehr oft gehört zu haben an dem Wochenende, der kannte die Abläufe noch nicht von uns. Ja, das ist logisch, aber so viel unterschiedlich ist der Fußball dann nirgendwo, als dass man einem Profi nicht zutrauen könnte, da innerhalb von, die sind alle nicht am Freitag erst dazugekommen, wie Alonso damals, also das musste man denen schon zutrauen, dass die Zeit gereicht hätte, zum ersten Spiel da eine, bei einigen eine wichtigere Rolle einzunehmen.
Und auch wenn wir jetzt schon sehr lange über dieses Spiel sprechen, aber das ist ein generelles Thema, was mich interessiert. Wenn ich jetzt hier schon mal zwei Trainer in der Leitung habe, könnt ihr mir erklären, warum es anscheinend so schwierig ist, Standardsituationen einzustudieren, so dass man sie gut verteidigen kann? Also Leipzig hat die Schwächen, die man in der Hinrunde gezeigt hat, auch in dem Spiel gezeigt. Und ich möchte es jetzt auch nicht nur auf Leipzig beziehen, sondern an diesem Spieltag gab es ja, wir sprechen ja später noch über Hannover 96 gegen Mainz 05 zum Beispiel. Und es gab auch einige andere Spiele, wo Mannschaften, von denen man es schon wusste, eklatante Schwäche beim Verteidigen von Standardsituationen gezeigt haben. Warum ist das so schwierig zu trainieren, Martin? Oder ist es überhaupt schwierig zu trainieren?
Es ist leicht zu trainieren, es ist schwer zu verteidigen. Also, okay. Also beziehungsweise es ist konstant zu verteidigen. Also was ab wie viel Toren sagt man denn, dass die Defensive schlecht war? Weil die haben ja jetzt nicht aus 5 Ecken 4 Tore gemacht, sondern die machen halt ab und zu mal ein Eckentor. Weiß ich nicht, wie man das statistisch am besten betrachtet, also ab wann man sagt, die sind gut im Verteidigen, die sind schlecht im Verteidigen von Ecken. Generell ist das Problem, dass du alle Varianten quasi verteidigen musst, du musst aber nur mit einer angreifen. Also du musst in, der Gegner führt eine Offensivvariante ein, ja. Und du musst genau die verteidigen, aber du weißt vorher nicht, was er macht. Deshalb musst du alles verteidigen. Du musst entweder, wenn du im Raum verteidigst, musst du alle Räume abdecken. Wenn du am Mann verteidigst, musst du alle Männer abdecken. Und du weißt nicht, wo der Ball hinkommt. Der Gegner weiß aber, wo der Ball hinkommt im besten Fall. Und das ist natürlich massiver Vorteil. Und wenn der Ball optimal kommt, also der Stürmer läuft immer zuerst los. Der Offensive hat einen Handlungsvorteil. Er kann als erster loslaufen. Und du hast halt diverse offensive Mittel, die man ganz schwer verteidigen kann. Blocks zum Beispiel. Wenn der Gegner geschickt einen Block setzt und du verlierst dadurch deinen Gegenspieler, dann ist der Gegenspieler frei. So, und so ein Block dann zu umlaufen in dem Tempo, in der Enge, ist dann häufig sehr, sehr schwer oder nicht möglich. Und ja, also ganz oft ist es dann einfach so, der Stürmer läuft los, der Verteidiger läuft hinterher, der Stürmer hat einen Schritt Vorteil und hat einen Schritt Vorsprung und der Kommentator sagt dann, oh, der ist ja völlig frei und sein Gegenspieler steht ein Meter oder ein Schritt neben ihm und ich denke mir, was ist völlig frei in deinem Leben eigentlich? Also ich glaube, das
also war es jetzt, ist eher eine Standardstärke als eine Standardschwäche.
Ja, aber ja, es fällt halt ab und zu mal ein Tor durch eine Standardsituation, sonst wird man die ja auch nicht mehr hoch reinschlagen. Also ich weiß, es sind ja nicht so wahnsinnig viele. Es ist ja nicht so, dass man denkt, oh, das ist eine Ecke, ist jetzt wahrscheinlich ein Tor, sondern ab und zu funktioniert es halt mal.
Naja. Es sind schon einige Standardtore, die jetzt nicht nur jetzt gefallen sind, sondern generell fallen, was auch ein Ausdruck der fehlenden Kreativität aus dem Spiel heraus ist. Dementsprechend ist es das für einige das einzige Mittel fast schon, Tore zu erzielen, wenn man es etwas überspitzt sagt. Und dementsprechend wird da natürlich offensiv dann auch das Hauptaugenmerk drauf gelegt. Auf der anderen Seite kann man es natürlich schon dann verteidigen, wenn man sich wenn man sich auf die Gegner einstellt. Natürlich weiß man vorher nicht genau, wo der Ball hinkommt, aber man erkennt ja schon Muster, die werden nicht von heute auf morgen alle jetzt was anderes auf einmal machen. Und das ist schon eklatant dann teilweise, wie schwach tatsächlich, finde ich, verteidigt wird, weil man diese Mischung aus Mann- und Raumdeckung dann entweder nicht richtig umsetzt oder noch schlimmer, das ist jetzt kein Beispiel aus der Bundesliga, das habe ich neulich in der Premier League gesehen, wo dann einfach die Zuordnung
bei Stoke,
dann
ne?
größentechnisch überhaupt nicht stimmen. Ne, es war gleich Watford war es, wo ich es geschaut habe, wo irgendein kleinerer Abwehrspieler oder Mittelfeldspieler war es sogar dann von Watford gegen Arsenal war es dem Mertesacker zugeteilt war. Das passt weder gegen den Mann noch im Raum noch sonst wo. Da kann ich dann hundertmal fabulieren von Mann und Raumdeckung und sonst was. Das ist dann einfach eine schlechte Aufteilung und Zuteilung, dass der, also nicht nur einmal wohlgemerkt, der stand nicht nur einmal am falschen Ort, sondern das war bei 3-4 Ecken so, dass der da völlig unverständlicherweise in diesem Raum zugeteilt war. Und letztlich, eigentlich ist es aber eine Stärke von Schalke, auch schon unter Breitenreiter gewesen, Ecken zu verteidigen. Da haben die ganz, ganz wenig Tore kassiert. Sie selbst haben natürlich mit Naldo vorne dann auch bei Standards schon oft gesehen, eben diesen Leuchtturm, der dann aber auch extrem schwierig zu verteidigen ist. Das muss man dann auch mal sagen, ja. Bei allem Taktischen, was man dagegen setzen kann. An denen muss man sich erstmal entweder so dranhängen, buchstäblich, dass er entscheidend gestört wird. Selbst ein Block ist schwierig da irgendwo auszurichten, weil er sich natürlich auch entsprechend zu bewegen weiß. Also Standards sind insgesamt das, wie gesagt, dass so viele Standardstore fallen, ist kein Ruhmesblatt für die Liga. Also weder offensiv noch defensiv.
Sind übrigens, ich habe jetzt mir mal die Gold Types auf Scored anzeigen lassen, sind schon echt viele. Also das geht bei manchen Mannschaften bis zu 50% Standardtore.
Eben,
bei Hertha, Hertha hat 13 nach Standards von 26 insgesamt.
Ja, gutes Beispiel, aber, Hertha, ja, wie es ist ja auch nicht verboten, das ist ja nicht nichts Verwerfliches. Es ist eben nur ein Indiz dafür, dass aus dem Spiel heraus zu wenig an Ideen, an Variabilität eingebracht wird, um Abwehrreihen zu knacken. Und dann kann ich nicht immer auf einen Eckball und einen Freistoß warten, der mich dann noch rettet. Ist die wahre Qualität dann eben aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen. Das andere ist, wie gesagt, nicht verboten, aber ist ein Faktor, auf den man sich nicht immer verlassen sollte, weil auch den Freistoß und die Ecke und sonst was muss man sich auch erstmal dann irgendwie erspielen, erzwingen. Und das klappt das eben nicht immer.
Das ist, finde ich, der ein ganz wichtiger Aspekt, der da immer übersehen wird. Also wenn jemand ein Tor nach einer Ecke macht, da wird nie nochmal in der Wiederholung gezeigt, wie die Ecke zustande gekommen ist. Aber wenn du halt bei Standards gut bist und 30 Minuten lang keine einzige Standardsituation hast, was ja mal vorkommt, dann machst du auch kein Standardtor. Da kannst du so gut sein bei der Ecke, wie du willst. Wenn du keine hast, dann machst du kein Standardtor. Und das ist sowas, was mich wenn Standards diskutiert werden, auch wenn Statistiken benutzt werden, ganz massiv stört, dass nie, also gefühlt nie, ich habe es, glaube ich, noch nie gehört, dass mal konkret die Zahlen genannt werden, wie viele Ecken und vielleicht Corner, Freistöße dann über ein Spiel, aber auch vor allem über eine Saison hinweg sich ansammeln. An die Zahlen kommt man auch total schwer ran. Ich krieg hier auf Anhieb die Zahlen, wie viel die Mannschaften, wie viel Tore die nach Standards gemacht haben. Ich krieg nicht, wie viele Standards die hatten. Das nervt mich massiv, weil so kann man ja gar keine Aussage darüber treffen, ob die gut sind bei Standards oder ob die einfach nur viele Standards haben. So. Das ist ja am Ende eine Zahlensache. Ja, wenn du 100 Standard hast, wenn du 100 Standardsituationen hast, wirst du halt doppelt so viele Standardtore machen, wie wenn du 50 hast. Ist ja logisch.
Das ist völlig korrekt und das setzt auch nochmal die Distanzschüsse in ein anderes Verhältnis. Also Mainz 05 zum Beispiel, die aber interessanterweise sowohl gegen den Standard als auch mit dem Standard Bestwerte erzielen, einmal negativ, einmal positiv. Die schießen ja wahnsinnig häufig von außerhalb des Strafraums. Aus den Schüssen entstehen sehr, sehr selten Tore, aber recht häufig Eckbälle, wenn das gute Schüsse sind. Mhm. Ja, du kannst bei WhoScored unter Detailed nach Shots und Situations suchen, dann siehst du, wie viele Setpieces pro Spiel es gibt. Da führt aktuell Augsburg vor Bayern und dem HSV mit 5,3.
Das sind Schüsse nach Setpieces.
Ach so, stimmt, hast du recht, aber nicht die Ecken, du hast recht. Wie konnte ich auch nur zweifeln, dass du nicht dich bei WhoScored schon überall durchgeklickt hast? Das war jetzt ein Fehler meinerseits.
Es gibt auch, und man kann auch dann, was ein bisschen näher dran ist, man kann, glaube ich, Passes und dann Type und dann hat man accurate corners und inaccurate corners und accurate free kicks, inaccurate free kicks.
Ja, okay, dann wird's schon.
Da ist man dann relativ nah dran, das muss man sich aber dann auch erstmal zusammenwerkeln und eine kurz ausgeführte Ecke ist dann da auch nicht dabei und also es weiß nicht, warum es nicht gängig ist, dass einfach die Gesamtzahl von Ecken und so einfach gezeigt wird. Ist mir ein bisschen schleierhaft. Ist auch so
die
am leichtesten zu erhebendste Statistik. So.
Ja, ich vermute, es hängt damit zusammen, dass es noch nicht so viele Menschen in Deutschland gab, die diese Diskussion gerade geführt haben, die wir zwei gerade geführt haben und die auch zugegebenermaßen sich dann vielleicht doch auf einem Nerd-Level bewegt, bei dem nicht jede Hörerin und jeder Hörer mitgehen möchte.
Wobei ja so Ecken ist ja so eine Statistik, die wird ganz oft während des Spiels mal eingeblendet.
Ja, danach aber nie wieder, ja.
Die wird nur dann irgendwie nirgendwo festgehalten, nirgendwo auf eine Seite gestellt.
Aber dann wüsste ja, wie es ginge. Man müsste einfach nur auch bei den Statistikanbietern einführen, dass das Eckenverhältnis von jemandem präsentiert wird, weil deswegen wird es ja auch in der im Stadion angezeigt und dann ja.
Genau.
Aber letztlich also, ist dann ist die Qualität
gut abrufbar.
Aber ja, das also ich kann das komplett nachvollziehen. Nur die Qualität der Ecken ist dann natürlich dann auch schon mal entscheidend. Insofern, was überhaupt dabei rauskommen kann und
darüber könnte man dann halt eine gute Aussage treffen, wenn man die Gesamtzahl hat und dann guckt, wie viele
Tore daraus resultieren.
Ja, aber nicht nur soweit bin ich noch gar nicht, wie Tore erzielt werden, sondern überhaupt, ob ansatzweise Gefahr durch diese Ecke entstehen kann. Das meine ich nur. Und wenn ich dann gestern zum Beispiel die Ecken gesehen habe, die bei Dortmund gegen Wolfsburg getreten wurden, vornehmlich von Schürrle, da frage ich mich dann schon, was da irgendwo trainiert wird, weil entweder kamen sie zu kurz, zu lang irgendwo hin. Also das war dann schon sehr, sehr verwunderlich.
Ja, aber interessanter Punkt, da kann man jetzt sagen, die Accurate Corners, die ich mir jetzt natürlich auch rausgesucht habe, über die gesamte Saison hin, da ist Wolfsburg Platz 18 mit einer pro Spiel, die ankommt. Von insgesamt sind es dann 3,6 und Dortmund ist da auf Platz 14. Also das heißt, da stützt auch die Statistik deine Beobachtung, Thomas.
Ja, da bin ich froh, dass sie das tut.
Ja, ansonsten wäre es auch die falsche Statistik gewesen. Man muss sich ja immer nur die richtige Statistik raussuchen. Das ist ja der ganze Trick.
Ja, klar. Aber die kannte ich jetzt nicht, die Statistik. Aber das war auch nur ein Eindruck von gestern, um Gottes Willen. Also ich hätte es jetzt nicht gewusst, dass Wolfsburg generell keine gefährlichen Ecken schlägt. Aber Dortmund ist auch in der Lage, auf andere Weise Tore zu erzielen. Die brauchen das nicht unbedingt.
Ich finde, das ist was man fühlt als Fußballzuschauer, wenn man viel Fußball guckt, dann weiß man bei manchen Mannschaften, jetzt könnte was passieren und bei manchen gucke ich quasi gar nicht hin. Also ich hätte jetzt auch nicht die Zahlen gewusst, aber bei Hertha zum Beispiel weiß ich, bei jeder Ecke auf jeden Fall hingucken. Und jetzt habe ich die Zahlen vorliegen und sehe, die haben 2 Accurate Corners auf 1,5 Inaccurate Corners. Das heißt, mehrheitlich kommen da Torschüsse bei raus bei den Standardsituationen. Jetzt weiß ich, warum ich immer hingucke.
Wer jetzt gerade nicht alle Zahlen sieht, 2 auf 1,5 ist extrem gut. Hannover hat 2 auf 2,1, sonst haben alle deutlich weniger accurate als inaccurate, meistens so in einem 2:3, 2:4 Verhältnis.
Ja, also du hast jetzt gesagt, du schaust hin oder weg, je nachdem für wen die Standardsituation also ist. Ne? Ja, nee, schon klar. Aber dieses Gefühl hatte ich eben dann auch am Freitag bei, weil Leverkusen eben schon länger Probleme hat, auch unter unterschiedlichen Trainern übrigens Standards gut zu verteidigen. Und dementsprechend war das, glaube ich, kein Zufall, dass das 1-0 für Bayern nach einer Ecke gefallen ist, weil eben Leverkusen da schon Probleme hat. Und die sind nicht neu, also und das wissen natürlich auch andere Mannschaften oder das wissen natürlich auch die Gegner und dementsprechend wird dann bei einem Spiel, wo man sich dann weitestgehend dann vielleicht auch neutralisiert, weil ständig alle zugestellt und angelaufen werden, sind dann Standards auch entsprechend wichtig und letztlich hat Bayern auch 2 von den 3 Toren jetzt am Freitag nach Standards erzielt, was wiederum jetzt kein Antiqualitätsmerkmal ist, sondern einfach dann vielleicht auch dem Gegner dann geschuldet, wobei der Freistoß natürlich nichts mit einer Standardschwäche von Leverkusen zu tun hat, sondern das war einfach genial gemacht.
Absolut. Da gehen wir
übrigens noch ein kleiner psychologischer Faktor, gerade ist auf Profiniveau hoffentlich bei den meisten Mannschaften nicht so wahnsinnig ausschlaggebend, aber gerade auf Junioren-Level und Amateur-Level ist so das Ding, dass Standardsituationen noch viel mehr als andere Situationen der Fall ist, dass alle aufmerksam sein müssen und alle Verantwortung übernehmen müssen, obwohl am Ende nur einer gefragt ist. Weil du kannst ja, wenn 10 Verteidiger oder wenn 8 Verteidiger im Strafraum sind, du wirst bei 8 Versuchen wirst ja nur einmal gefordert. Also 7 Mal kannst du pennen und es passiert nichts. Deshalb, du hast ein ganz gutes Alibi für dich selber. Du kannst relativ gut abschalten, ohne dass es bestraft wird. Und deshalb ist die Verlockung sozusagen groß, einfach mal abzuschalten, weil man denkt, da wird schon nichts passieren, oder halt zumindest so viel abzuschalten, dass man den entscheidenden Schritt dann eine halbe Sekunde zu spät macht.
Ja, es ist eine Konzentrationsübung. Und über Leverkusen werden wir gleich noch sprechen, aber das war schon beeindruckend, wie da jede Bayern-Ecke zur Gefahr wurde und eigentlich fast immer über Vidal, der jedes Mal frei einlaufen könnte in den 16er. Aber ich möchte noch nicht über Bayern sprechen, sondern nachdem ich euch gesagt habe, dass Leipzig jetzt dann in Freiburg spielt und Schalke zu Hause gegen Hannover, will ich über das besagte Dortmund-Spiel sprechen, was gerade schon der Thomas so mannigfaltig angepriesen hat. Es war ein Fußball-Leckerbissen. Nein, das wird jetzt dem Spiel nicht gerecht. Es war ein 0:0, aber unter dem Strich kann man sagen, die Saison geht für den BVB weiter wie immer. Allein Jarmolenko hätte gegen Wolfsburg mehrmals treffen können. Und ohne den suspendierten Aubameyang kam dann eben nur ein Punkt heraus bei 0 erzielten Toren. Sancho und Isak durften von Beginn an ran. Und bei Wolfsburg ist es sehr schwierig, nach diesen 90 Minuten überhaupt irgendetwas über die Qualität der Offensive zu sagen. Da gab es zwar auch ein paar Chancen hinten raus, aber insgesamt war das recht wenig. Und über diesem ganzen Themenkonstrukt, über diesem ganzen Spiel, Thomas, schwebt das Thema Pierre-Emerick Aubameyang. Auch deshalb habe ich den O-Ton von Michael Zorc im Intro verwendet, den die Kollegen von Sky eingefangen haben. Ist es denn überhaupt, also muss man da eigentlich überhaupt drüber diskutieren,
dass er suspendiert wurde, ja, für das Spiel? Nein, nein.
Das verpasst ist, eine Mannschaftssitzung.
Ein Trainer, ja. Trainer konnte nicht anders entscheiden, auch völlig unabhängig von jeglicher Vorgeschichte. Ich kann nicht eine Mannschaftssitzung schwänzen, egal wann, ob einen Tag vorm Spiel oder mitten im Trainingslager oder sonst wann, das geht nicht. Und natürlich ist es dann, fällt es einem Trainer generell dann leichter, die Nummer 15 zu suspendieren, weil der spielt für ihn dann eh keine Rolle in dem Match, als seinen besten Torjäger. Aber das ist eben das dann, was auch eine Konsequenz von eines Trainers dann eben ausmacht. Und eine Glaubwürdigkeit vor allem gegenüber den anderen Spielern, dass da einer ist, so wichtig er auch sein mag, und Aubameyang ist unbestritten von dem, was er an Toren liefert, der wichtigste bei Dortmund. Trotzdem kann auch er sich das eben nicht erlauben, dieser Teamsitzung fernzubleiben, wenn er keinen triftigen Grund hat, und dementsprechend musste gehandelt werden. Darüber gibt's dann natürlich keine zwei Meinungen. Es ist dann, und weil dann eben auch Pulisic verletzt war, kam dann eben dazu, dass mit Isak und Sancho zwei extrem junge dann auf einmal spielen mussten, die es aber beide auch gut bis ordentlich gemacht haben. Also daran lag es jetzt nicht. Möglicher Jarmolenko, wie du sagtest, hatte eigentlich so die größten Chancen. Und dann ist es immer hypothetisch, wie viel hätte Aubameyang davon gemacht? Möglicherweise ein oder zwei. Aber letztlich wären das eine, drei Punkte gewesen in einer und ein unglaubwürdiger Trainer. Und das andere ist jetzt ein Punkt und ein glaubwürdiger Trainer. Und die zweite Variante ist für das Innenleben der Mannschaft perspektivisch dann um einiges wichtiger, denke ich.
Und es ist natürlich auch so eine schlaue Journalisten-Ex-Post-Sicht, die ich jetzt hier aufgemacht habe, von wegen, ja, viele Chancen vergeben, Aubameyang suspendiert. Andere Ebene dieses Themas, Martin, kannst du dir vorstellen, dass Aubameyang in dieser Rückrunde nochmal aufläuft für Borussia Dortmund? Denn das alles hat jetzt schon Züge, die für mich deutet jetzt vieles auf einen Abschied hin. Und dann wäre das der zweite Spieler schon von vielen in dieser Fußballsaison, wenn wir das auch mal globaler betrachten, der sich so ein bisschen aus seinem Vertrag rausmeutert.
Ja, habe ich keine Insider-Erkenntnisse jetzt darüber. Also es ist schon auf jeden Fall ziemlich skurril, so ein Verhalten, dass man eine Mannschaftssitzung verpasst als Profifußballer. Ist Arbeitsverweigerung quasi in dem Moment.
Genau, da, gibt's das denn, macht gibt's er ja schon aus einem Grund. Er hätte ja eigentlich, sonst ist Aubameyang genauso einer wie Timo Werner, wenn er mal draußen säße, wäre er total sauer, weil er will ja immer spielen. Das heißt, er wollte doch nicht spielen. Also normalerweise spare ich solche Themen in der Schlusskonferenz ein bisschen aus, aber ich finde, in dem Fall ist es so offensichtlich, dass da jemand quasi ein Zeichen setzen möchte gegen den Verein. Das finde ich krass.
Ja, kann man so interpretieren. Also mir würde keine andere Deutung einfallen. Ich habe auch, weiß nicht, das ist aber auch irgendwie sehr plump und hilft ihm wahrscheinlich auch in der weiteren Karriere nicht so, wenn er jetzt irgendwie sonst wohin will und der neue Verein sieht das, wie der sich verhält. Also ich habe nicht den, ich habe nicht
das Gefühl, Entschuldigung, das ist ein sehr hehrer Ansatz jetzt von dir. Der ist zwar nicht falsch, aber ich glaube, der geht an der Realität vorbei, weil auch Barcelona hat gesehen, wie Dembélé sich verhalten hat
und Dortmund hat auch gesehen, wie Dembélé sich verhalten hat.
Weiß man nicht, ob die denen nicht das nicht gesagt haben, dass er das mal
macht. Das will ich denen gar nicht unterstellen jetzt, Barca. Ich sage nur, sie wissen, wie er sich verhalten hat und zwar schon auch vor Dortmund und dann in Dortmund nochmal, um eben den Schritt nach Barcelona zu gehen. Interessanterweise Coutinho ja ähnlich, im Sommer zumindest, nicht jetzt, aber im Sommer, als er weg wollte und nicht durfte. Nein, was ich sagen will, die fallen alle wieder auf die Füße. Also Aubameyang, da wird jetzt kein Manchester City, Arsenal, wo immer er jetzt hingehen mag. Ich sehe es auch so, dass er eigentlich dann, außer es passiert noch was ganz Überraschendes, ich will es nicht komplett ausschließen, dass er da bleibt, aber die Zeichen stehen im Moment schon deuten in die Richtung, dass er gehen wird und will sowieso. Und ja, dann wird keiner in England oder sonst wo sitzen und sagen, können wir den jetzt verpflichten, weil der eine Teamsitzung geschwänzt hat.
Das
wird keiner tun. Leider wird es keiner tun, aber es ist so.
Ja, nee, das nicht so extrem nicht, aber grundsätzlich, ich würde es einfach vom gefühlsmäßig erstmal sagen, wenn du so eine Aktion bringst, das ist eher nichts, was deiner Karriere hilft. So, weil das ist ja auch nichts, wo der Verein sagt, na gut, dann verlangen wir für dich nur noch 10 Millionen und keine 70 Millionen mehr, damit die das bezahlen können, sondern das ist ja, ich meine, was soll das denn im Laufe der Saison heißen? Will Aubameyang jetzt, wenn er jetzt, sagen wir mal, nicht verkauft wird, nicht freigegeben wird, heißt das jetzt, dass er die restliche Saison die ganze Zeit immer bei den Sitzungen fehlt oder immer auf der Bank sitzen will oder immer neben das Tor schießt absichtlich. Ich meine, das ist ja auch keine Option für ihn. Also umgekehrt, wenn das jetzt nach hinten, also wenn Dortmund nicht drauf reagiert, hat ihm das ja genauso wenig gebracht. Also ich weiß nicht, ich sehe da nicht, wie ihm das so richtig hilft.
Nein, aber gestiegen ist sein Preis auch nicht gerade, ne? Also von daher hilft es Dortmund auch vor allem nicht, so oder so nicht.
Ja, also genau, also gestiegen ist sein Preis nicht, meine ich ja. Deshalb ist es tendenziell nichts, was ihm hilft. Deswegen ist das für mich eine
Ja, nicht wenn so er weg will, hilft ihm das ja schon. Ja, also doch, er setzt den Verein unter Druck.
Eben, ihm hilft das schon, dem Verein hilft es nicht, dass der Preis gesunken ist damit, weil Dortmund natürlich jetzt in der Lage ist, bisher konnten sie sagen, was weiß ich, der geht hier unter 150 Millionen nicht weg, jetzt ist aber gar nicht wegen Qualität oder aufnehmender Verein ist gar nicht die Frage, sondern einfach, inwieweit sind sie gezwungen, ihn fast schon loszuwerden, um den inneren Frieden und das Betriebsklima dort zu retten. Das wissen die Verantwortlichen dort am besten. Aber sie, so wie Michael Zorges eben, da klang ja ein Stück Ratlosigkeit raus, weil das ist ihm auch nicht vorzuwerfen, weil so ein Verhalten natürlich überraschend ist. Erst recht, wenn er ihn bisher so nicht erlebt hat. Und da muss man erstmal anderen als Verein mit umgehen und sich dann auf eine Linie einigen und sagen, was machen wir jetzt mit dem? Lassen wir den jetzt hier schmoren und koste es, was es wolle, also buchstäblich dann auch an verschenkter Ablöse. Oder sind wir froh, wenn wir irgendwie loswerden, bei allem sportlichen Nachteilen, die uns dadurch entstehen. Aber wir haben hier jetzt dann mal Ruhe. Schwierige Entscheidung.
Und das eigentlich Komische ist ja, dass man fast schon ein Loblied dann auf Spieler wie Naby Keita singen möchte, dass bei dem überhaupt nicht zu erkennen wäre, dass er jetzt in irgendeiner Art und Weise forcieren wolle, dass er doch schon im Winter zu Liverpool darf. Obwohl es
so weit müssen wir jetzt aber bitte nicht gehen, dass wir den jetzt dafür loben.
Ja, genau, das sage ich ja, aber das zeigt ja schon, wie krass die Situation ist, dass man fast das schon hervorheben möchte. Dabei ist das, also sollte das eigentlich der Normalfall sein. Ich finde, das hat in dieser Saison eine Form angenommen, auch international betrachtet, die ich wirklich krass finde und wo auch nicht nur die Spieler schuld sind, sondern es gibt ja auch immer einen aufnehmenden Verein, der auch sagt, ja klar, das finden wir super, dass du dich jetzt da rausboykottiert hast.
Das wollte ich gerade sagen, das ist also, ja, das Komische daran, dass eigentlich das eine Verhandlungssache ist zwischen den Vereinen und der Spieler sich damit quasi in diese Verhandlung einmischt zugunsten des aufnehmenden Vereins, was schon sehr, sehr seltsam ist.
Genau, und du wirst belohnt mit einem Riesenvertrag und spielst dann bei dem Verein, bei dem du immer spielen wolltest. Es ist eher vielleicht, also ich will gar nicht jetzt eben deswegen nur auf die Spieler zeigen, sondern da hängen alle mit drin. Vielleicht ist es ein Anzeichen dafür, wie sich das Fußballgeschäft entwickelt hat inzwischen. Also ich bin nicht immer so
weiterentwickeln wird.
Pessimistisch, aber in dem Bereich geht's mir echt auf den Zeiger, muss ich sagen.
Du wirst das Rad wirst du nicht mehr zurückdrehen können. Bestes Beispiel, jetzt hast du gesagt, international ist der Van Dijk-Wechsel von Southampton nach Liverpool, zum FC Liverpool, und das ist sein Wunschverein und was weiß ich, und wenn im halben Jahr was nicht passieren wird, aber falls es so hypothetisch mal dann Real Madrid anklopfen würde, dann ist ihm Liverpool wiederum egal, und dementsprechend aber es wird immer wieder irgendein Verein für solche Leute dann anklopfen, weil denen völlig wurscht ist, wie sich die Spieler vorher verhalten haben. Ja. Da gibt's ganz, ganz wenige, die da das als, wie soll ich sagen, als charakterliches Hindernis in einen Transfer einbauen.
Ich gucke, bei mir läuft gerade nebenbei, ich habe noch einen Fernseher an, da ist jetzt gerade auf Sky die Wiederholung von Dortmund gegen Wolfsburg, und mich ärgert jetzt gerade, dass ich noch nichts über das Spiel gesagt habe, aber schon 5 Sachen über Aubameyang, die alle eigentlich jeglicher Grundlage entbehren und das mich auch überhaupt nicht interessiert. Eigentlich.
Dann auf, ab ins Spiel. Was willst du zum Spiel sagen? Sehr gerne.
Ich habe jetzt nichts, was mir auf der Seele brennt. Ich habe gerade gedacht, ich würde eigentlich lieber über das Spiel reden als über Aubameyang.
Es war ein gutes Spiel. Also
es war ein gutes Spiel.
Abgesehen von den angesprochenen Eckbällen, aber Scherz. Also es war wirklich ein gutes Spiel, vor allem eben unter den Umständen, und Wolfsburg macht's ja auch nicht schlecht. Die verlieren sehr, sehr selten, sie gewinnen zu selten aus ihrer Sicht natürlich, aber sie haben in München gepunktet, sie haben in Leverkusen gepunktet, sie haben jetzt in Dortmund gepunktet, all das ist dann kein Zufall, weil ich glaube, dass Martin Schmidt dann auch wiederum zu der Sorte Trainer gehört, die eine etwas breitere Facette haben an Plänen als andere, und dementsprechend...
Wie kommst du denn jetzt darauf? Der spielt doch seit 2 Jahren das Gleiche, immer jedes Wochenende.
Weiß ich nicht, ob die das Gleiche spielen, aber sie sind zumindest in der Lage, Antworten zu finden. Und da ist dann wiederum jeder Gegner, Bayern, Dortmund, Leverkusen, um bei den Beispielen zu bleiben, ist anders, und Wolfsburg hat nicht verloren. Also dementsprechend kann er seine Mannschaften nicht schlecht darauf einstellen. Und das würde ich jetzt mal daraus als Schlussfolgerung ziehen. Hältst du ihn für keinen guten Trainer dementsprechend, oder? Weil du es jetzt
nö,
so.
Nö, aber es ist halt ein sehr, für mich einer der Trainer so mit dem klarsten Profil, wo man sehr, sehr genau weiß, was man kriegt, wenn man den irgendwie anstellt. Von dem ich jetzt, also die Mainz-Spiele, die ich von ihm gesehen habe, die sahen alle sehr, sehr ähnlich aus. Und die Wolfsburg-Mannschaft funktioniert jetzt auch wieder sehr ähnlich. Also 4-2-3-1, Mittelfeldpressing, eher tiefes Mittelfeldpressing, viel Konterspiel, gute Intensität, also. Die spielen keinen schlechten Fußball, aber halt immer sehr, sehr ähnlich, finde ich.
Bisschen weniger lange.
Trotzdem muss er doch verschiedene Defensivpläne haben, um dann eben individuell auf die Gegner zu reagieren. Und das, glaube ich, gelingt. Also du musst gegen Bayern anders spielen als gegen Dortmund, glaube ich. Also, und es war zwar ein bisschen Glück auch in München dabei und ein bisschen Ulreich, aber ansonsten muss man da erstmal zurückkommen.
Da hat er zwei Gegentore gekriegt, hat dann viel offensiver gespielt. Und aber stimmt, also in dem Bayern-Spiel hat er auf jeden Fall damals eine Manndeckung gegen Rudi spielen lassen. Das war natürlich eine interessante Maßnahme auf jeden Fall, das stimmt. Also in dem Spiel hat er auch dann in der zweiten Halbzeit hat er natürlich dann massiv umgestellt mit Arnold als alleinigem Sechser da. Da hat er mal eine andere Facette gezeigt. Das stimmt.
Muss aber auch sagen, ich meine, das klang jetzt gerade ein bisschen vorwurfsvoll, bei Mainz immer das Gleiche gesehen. Mainz hat jetzt auch nicht von jeher den Kader, um da jetzt dieses große Kreativfeuerwerk abzubrennen.
Also
nur weil man
qualitativ ein bisschen schwächer ist, kann man ja trotzdem unterschiedliche Formationen spielen. Also das sehe ich jetzt keinen Zusammenhang, aber das ist auch kein riesiger Vorwurf, dass er immer das Gleiche macht. Also das ist ja auch ein gangbarer Weg, dass man einen klaren Plan hat, dass man da in den Feinheiten arbeitet und dass man eine Konstanz aufs Feld bringt.
Ist nichts Verwerfliches.
Ja, genau, ist nichts Verwerfliches an sich. Ja. Nö. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht per se eine Kritik an ihm. Macht ihn nicht schlechter als einen beliebigen anderen Trainer jetzt.
Erstmal das nicht, und vor allem, ich meine, es klingt ja auch immer so leicht, Wolfsburg hat jetzt nicht so oft verloren. Sie haben halt vorher, sie kommen aus einer Region, wo man eigentlich gedacht hätte, dass sie da nie reinrutschen würden. Aber auch das war unter verschiedenen Trainern dann letztlich der Fall. Und er hat sie jetzt schon stabilisiert. Natürlich hätten sie gerne das eine oder andere Unentschieden weniger in Richtung 3 Punkten, aber letztlich sind sie, glaube ich, unter ihm stabiler und auch besser geworden. Und,
ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, es war eine sehr, sehr logische Entscheidung, nachdem vor allem unter Andres Jonker auch gerade das Defensivverhalten oft sehr, sehr schwach war, dass man dann so einen Trainer holt, der eben diese Stabilität und Intensität in die Mannschaft reinbekommt. Das war eine sehr logische Entscheidung. Ich fand auch jetzt offensiv sie nicht schlecht gegen Dortmund, also beziehungsweise ich finde die Offensivreihe ganz gut zusammengestellt so, auch haben teilweise gute Bewegungen nach vorne. Aufbauspiel fand ich war so das Hauptproblem, dass sie zu selten sauber ins Mittelfeld reingekommen sind, auf die Sechser gekommen sind und das Aufbauspiel aus der Verteidigung und über die Sechser, das war für mich das große Problem. Wenn sie daran noch arbeiten und das verfeinern, finde ich, haben sie eigentlich eine ziemlich gute Basis, weil mit der Offensive hat man auch punktuell wieder in dem Spiel gesehen, da können sie wirklich viele Glanzlichter setzen und haben da sehr, sehr viel Kreativität zur Verfügung.
Ja, wobei es dann auch immer eine Systemfrage dann vielleicht auch ist. Mali und Didavi sind ja eigentlich beides Zehner. Mali war im 4-2-3-1 auf der linken Seite. Kann man dann vielleicht auch anders anordnen. Aber letztlich finde ich auch spannend, dass jetzt
Gomez, aber Mali kommt dann ja bei Ballbesitz kommt er ja in die Mitte. Also ich sehe ihn auch gerade, jetzt steht er gerade am Mittelkreis.
Ja, super.
Ich meine, da finde ich aber eine interessante Frage, weil da wurde ja Martin Schmidt in der Hinrunde sehr für gelobt, dass er es geschafft hat, die Davi und Mali gleichzeitig auf den Platz
zu stellen. Finde ich überhaupt nicht schwer. Ich habe vor der Saison gesagt, einfach Mali, die Davi zusammen auf dem Platz, du hast eine ganz gute Offensive. So,
ja,
die beiden sind so flexibel und so durchschlagskräftig und so kreativ.
Genau, jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Wenn ich mir angucke, wie haben sie sich verstärkt, dann sehe ich einen Linksaußen, Brekalo ist gekommen, und einen Rechtsaußen, Renato Steffen, wunderbarer Name übrigens. Renato, und dann denk mal, was kommt jetzt? Steffen. Egal. Freue ich mich jedes Mal drüber. Wo ich mir denke, na gut, Flügelfokus, und man hat auch gegen Dortmund gesehen, ohne Gomez, das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber man hat es wirklich auch sehr deutlich gesehen, wird Wolfsburg auch anders vorne drin spielen müssen und will, glaube ich, auch anders spielen. Also Origi war in dem Spiel mehr oder weniger abgemeldet. Er hatte eine Zweikampfquote von 22%. Toprak hat alle seine Luftduelle zum Beispiel gewonnen, 100%. Das heißt, du wirst nicht mehr über den Zielspieler, der in der Mitte steht, deine Offensive bestreiten können, sondern die werden jetzt über variable Flügel, über Spielstärke, ich denke, es wird da viel um die Dreiecke gehen zwischen Zehner und den Außenspielern und vielleicht auch hinterlaufen. Das muss man gucken, was er da jetzt macht. Das heißt, ich entwarte eigentlich schon, nachdem, wie sich jetzt Wolfsburg personell umstrukturiert hat im Winter und nach dem, was man jetzt im ersten Spiel sehen konnte, erwarte ich schon, dass es da eine Entwicklung geben wird, dass die anders spielen als in der Hinrunde.
Ich finde vor allem bemerkenswert, das wollte ich gerade noch ausführen, dass sie eben jetzt Gomez verkauft haben und auf Origi sitzen, weil er eben auch ein anderer Spielertyp ist. Das funktioniert zusammen, glaube ich, nicht. Und dann muss man eben sagen, auf was will ich, worauf lege ich mehr Wert. Für Stuttgart ist Gomez natürlich in dem Sinne, was er einbringen kann, wertvoller als für Wolfsburg jetzt in dieser Kaderkonstellation. Vielleicht aber, weil ich das vorhin sagte, mit Mali und Didavi, beides eher Zehner, vielleicht würde sich für Wolfsburg dann auch mal ein 3-4-2-1 anbieten, eben mit Mali und Didavi auf diesen Halb-Zehner-Positionen dann in dem Fall. Aber möglicherweise, und sie hätten ja auch mit, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern nehme, dann mit Knoche auch noch einen dritten möglichen Innenverteidiger, der mit agieren könnte. Was möglicherweise den Trainer davon abhält, ist, dass sie keinen haben, der dann eben rechts und links die Linie entsprechend so rauf und runter defensiv und offensiv wirkungsvoll beackern kann, dass es eben sinnvoll ist. Also wir haben es bei Leverkusen gesehen am Freitag. Ja,
wobei Gerhard für links ist schon da eine ganz gute Option, denke ich.
Könnte das, ja, aber wie gesagt, also ja, es ist das Problem an diesen Spielern ist, dass du wirklich eine fast hundertprozentige Balance defensiv und offensiv herstellen musst. Und bei Leverkusen, das war ein sehr, sehr mutiger Plan, der letztlich dann schiefgegangen ist, mit Bellarabi diese Position dann rechts rauf und runter zu besetzen. Das funktioniert dann, solange du buchstäblich vorwärts verteidigen kannst und früh anlaufen kannst. In dem Moment, wo dann so eine Umschaltsituation ist und der irgendwo an der Mittellinie rumturnt und Ribéry 70 Meter grüne Wiese vor sich hat vor dem 2-0, dann geht es eben nicht mehr auf. Und deswegen ist halt die Sache, so einer wie Hector zum Beispiel, der kann das, ja, der ist defensiv wie offensiv da stark. Aber es können eben nicht alle. Bei Manchester City, die können sich, haben sich zu Saisonbeginn teilweise erlaubt, weil die Dominanz ist, wie sie ist, konnten sie sogar Sané dahinstellen, der bis dahin nicht in Verdacht stand, irgendwas als in Abwehraufgaben großartig zu übernehmen. Der hat dann die Linie da auch beackert, aber natürlich mit deutlich offensiven Akzenten, was aber gegen einen guten Gegner natürlich dann auch irgendwo nicht mehr geht, weil seine Stärken eben eindeutig im Angriffsspiel liegen. Also da diese Position so zu besetzen, das ist dann, wenn du dieses 3-4-3, 3-4-2-1, was auch immer spielst, das ist im Prinzip der Schlüssel, so wie es bei Chelsea mit Marcos Alonso optimal besetzt ist. Solche Spieler brauchst du dann aber auch dazu. Und dann ist dann halt die Frage, wo schlucke ich die Kröte? Und in dem Fall ist es dann eben von Mali oder die Davi eben einen in der Grundformation dann erstmal einen auf Außen zu stellen.
Ja, wir haben's das Thema, oder ich habe es jetzt ein paar Mal in unserem Adventskalender gehabt auf Spielverlagerung, wo wir mehrere Spieler drin hatten, die diese Wingback, also Flügelläuferposition da in diesem 3-4-3 schon gespielt haben, obwohl sie da eigentlich nicht so zu Hause sind. Pulisic zum Beispiel, Mkhitaryan, Brandt, haben das jetzt alle schon gemacht in unterschiedlichen Konstellationen mit unterschiedlicher Rolleninterpretation dann auch.
Aber fandest du auch Pulisic da eine Fehlbesetzung?
Nee.
Gemessen an seinen Qualitäten?
Also,
sprich Fehlbesetzung im Sinne von verschenkt. Also er war verschenkt.
Ja, genau. Also ich hab's im Artikel folgendermaßen diskutiert, dass es für Pulisic, wenn man das Maximum aus dem Spieler rausholen will, ist es nicht die optimale Position.
Genau.
Aber wenn ich eben andere extrem kreative Spieler hab, die diese Position, die anderen Positionen für Pulisic auf hohem Niveau besetzen können, ist das eine Option, damit ich eben mehr kreative Spieler insgesamt auf den Platz packe und damit insgesamt als Mannschaft besser und kreativer bin. So, also das ist so ein bisschen, der Spieler muss ein bisschen drunter leiden, aber als Mannschaft insgesamt kann da halt noch mehr bei rumkommen. Ist ein bisschen wie Kimmich auf Rechtsverteidiger zu stellen statt auf Sechs, weil ich auch andere gute Sechser habe.
Ja. Kann mehr bei rumkommen, aber das, was ich für Sané gesagt habe, gilt ja auch für Pulisic in dem Maße, als dass sie nicht gewohnt sind, erstmal defensiv zu denken. Und natürlich.
Aber ich glaube, das hat Pulisic mehr drin als Sané.
Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es, sind so viele Situationen, so viele verschiedene Situationen für diesen Spielertypen dann gefordert auf der Position, dass ja ich im Zweifelsfall, wenn ich dann andere Offensivoptionen habe, da im Zweifelsfall erst immer den defensiveren hinsetze, hinstelle und dann von da aus dann eben aus einer gesicherten Formation dann erstmal spiele, weil sonst bräuchte ich dieses System nicht. Sonst kann ich gleich mit vier hinten spielen und einen mehr dann vorne oder wie auch immer. Aber wenn ich es dann natürlich so offensiv interpretiere, ich bin jetzt nochmal bei Leverkusen, dann Bellarabi ist es eben nicht gewohnt, hinter sich komplett zuzumachen, was er dann da musste, und dann geht's schief. Und
ist allerdings individuell zu betrachten. Was man häufig bei sowas in der Diskussion auch so ein bisschen als ein Fehlschluss, der häufig kein Fehlschluss ist, aber manchmal schon, dass ein offensiver Spieler, ein offensiv starker Spieler automatisch defensiv Defizite haben muss. Muss nicht sein. Mkhitaryan zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Mkhitaryan konnte diese Wingback-Position voll ausfüllen, der kann diese Verantwortung übernehmen, der kann das konstant über 90 Minuten, kann er die Seite auch zumachen, obwohl er so viel Offensivpotenzial hat. Und das ist halt, glaube ich, ein spezielles Spielerprofil, was in der Zukunft noch interessant wird, dass du eigentlich Spieler hast, die gut genug sind, um Offensivspieler zu sein, aber eben auch gut genug verteidigen können und dann das so kombinieren können. Anders als früher vielleicht, wo du dann einen eher defensiv denkenden Spieler da hattest, der aber auch angreifen konnte. Aber ja, gut. Also wie gesagt, muss man dann im Einzelfall gucken. Wie waren wir überhaupt da hingekommen? Wir hatten über Wolfsburg eigentlich.
Wir sind über ein 3-4-2-1 da hingekommen und haben dann den Wolfsburger Kader zerlegt. Ich habe mir die ganze Zeit auf die Zunge gebissen, weil ich immer Camacho noch rufen wollte, weil ich glaube, dass Camacho und Giavogi eine so geile Doppel-6 wäre, wenn er wieder fit wäre. Aber
Camacho Arnold aber auch, ne?
Arnold auch,
ich habe vor der Saison die These gehabt, dass Camacho der wichtigste Neuzugang der Saison werden könnte.
Ja, mal gucken. Glaube ich auch, dass der noch sehr wichtig wird, ja.
Genau, aber ich finde es eigentlich schön, wie wir uns treiben lassen. Trotzdem müssen wir jetzt auch im Spieltag weitermachen. Wir sind jetzt dann aufs Spiel dann gar nicht so sehr eingegangen. Ich lasse noch kurz einfach mal stehen. Hätte Dortmund gewonnen, dann würden wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel mehr noch über Sancho sprechen, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, hatte sehr, sehr viele Pässe in der gegnerischen Hälfte, eine 90-prozentige Passquote da. Keiner hatte mehr von Dortmund. Das heißt, der hat auch einen Impact gehabt in der Offensive, den man von anderen Spielern vielleicht eher erwartet hätte. Guter Mann. Mhm. Schauen wir mal, wie es jetzt bei Dortmund weitergeht. Schwieriges Auswärtsspiel jetzt in Berlin am Freitagabend und Wolfsburg spielt zu Hause gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt hat noch nie jemand gerne gespielt, seitdem die von Kovac trainiert werden. Gucken wir uns ganz entspannt an, was da passiert. Und jetzt schauen
wir. Ich möchte noch einmal kurz Götze loben.
Ja,
Götze mit einer der besten Leistungen seit längerem, würde ich meinen. Super guter Pass auf Isak bei der,
oh ja, der
größten Chance des Spiels und hat auch defensiv gut gemacht. Hat nach 2 Minuten hat er schon irgendwie zweimal den Ball am eigenen Strafraum aufgesammelt und direkt einen Konter eingeleitet. Kommt langsam wieder. Schon schön anzuschauen.
Genau, aber unter dem Strich der BVB einfach mit Pech, so muss man es sagen. Natürlich hat das auch irgendwie auch mit Qualität zu tun, wenn Jarmolenko seine Chance nicht vergibt, aber auch ein bisschen Pech ist mit dabei und so steht man dann bei 29 Punkten und auf Tabellenplatz 4 und auf Tabellenplatz 5 mit 28 Punkten steht Leverkusen, die, wie schon vorhin von dir angesprochen, Thomas, zu Hause gegen die Bayern mit 1-3 unterlegen sind. Du hast mir vor dieser Sendung einige Punkte geschickt, über die wir gerne sprechen würden. Und da habe ich allein 4 davon diesem Spiel zugeordnet, nämlich Bayern-Dominanz, Bayern-Trainer, James, und ich habe jetzt auch den Punkt Liga-Niveau hier mit reingenommen, denn immerhin hat er hier der Tabellenerste gegen den Tabellenvierten gespielt.
Genau, und hat relativ souverän gewonnen, auch wenn es in den ersten Minuten vielleicht nicht danach aussah, aber so ein ständiges Anlaufen kann keine Mannschaft über den kompletten Zeitraum aufrechterhalten. Das geht nicht. Und von daher, ja, hat sich dann letztlich nicht nur die individuelle Klasse durchgesetzt, sondern auch die reifere Mannschaft und das dann auch völlig verdient. Und mit so einem Geniestreich dann wie James, der aber auch abgesehen davon überragend war, auch Javi Martinez sehr, sehr stark, bis auf einen Fehlpass, der dann kurioserweise aber fast zum 2-2 geführt hätte. Mhm. Aber ansonsten war das eine recht, minimalistisch gute Leistung von Bayern. Und das sagt eben alles, dass ein Gegner da fast an seine vor allem auch läuferischen Grenzen geht und ein Gegner, der eben Tabellenvierter ist, der dann aber letztlich den Tabellenführer nicht wirklich gefährden kann. Und dementsprechend, ja, das meinte ich mit Liga-Dominanz oder Liga-Niveau, Bayern-Dominanz und Liga-Niveau. Das eine, ja, bedingt vielleicht auch das andere insofern, als dass sie, so wie Manchester City, auch trotz der Niederlage jetzt gestern irgendwo in einer anderen Liga spielen. Und der Rest, ja, wie der sich dann wiederum international präsentiert, lässt dann eben auch wiederum Rückschlüsse auf die Bundesliga zu, inklusive mancher Sequenzen und doch mancher oder vielen Leerlaufs, was man sehen konnte in den einzelnen Spielen, will ich jetzt gar nicht an Leverkusen festmachen, um Gottes Willen, da gibt es schlechtere Mannschaften, aber insgesamt ist es so, dass die Liga ja schon enttäuschend sich präsentiert, gerade in dieser Saison eben international, und das hat halt alles auch seinen Ursprung und seinen Grund, weil die Qualität eben nicht so ist, als dass man unbedingt vielleicht auch viel, viel mehr erwarten dürfte. Auf der anderen Seite, was gestern war ja Kalle Rummenigge bei Sky und erzählt dann auch von wegen, ja, so nach dem Motto, schade, dass wir keinen richtigen Konkurrenten haben.
Ja, aber dann Goretzka.
Da kommt natürlich dann wieder ein Sturm der Entrüstung von wegen, ja, dann kauft doch nicht die besten Spieler weg.
Ja, ist aber doch auch zu Recht.
Ja, ein Moment. Ja. Das kann man aber von zwei Seiten sehen. Nämlich einmal, wenn ich an die Saison 2012-13, an die Triple-Saison erinnere, da hat Dortmund mit Hummels, mit Lewandowski und mit Götze noch gespielt. Alle drei waren noch da und Bayern hatte 25 Punkte Vorsprung. Das zu dem Thema. Und zu dem anderen Thema, dass Dortmund 5 Punkte Vorsprung hatte in dieser Saison schon und richtig gut gestartet ist und dann auf einmal jetzt, wie viel sind es jetzt dahinter? 15 Punkte hinter Bayern sind, also sich 20 Punkte verschoben haben seit Heinkes da ist. Das ist ja nicht nur Heinkes Werk. Heinkes Werk sind die stabileren und wieder besseren Bayern. Aber dass Dortmund schlechter geworden ist, da hat jetzt Bayern in dieser Saison wenig mit zu tun.
Heinkes Werk und Boschs Beitrag, und Bosch ist dann der
Teufel. Ja, was auch immer. Es zeigt einfach, dass andere Mannschaften dieses hohe Niveau dann nicht auf Dauer mitgehen können. Und das ist nicht immer Bayerns Schuld. Also das ist, was kann Bayern dafür, wenn Dortmund, keine Ahnung, zu Hause gegen wen verliert, wo man es nicht erwartet hat, gegen Bremen zum Beispiel. Gar nichts können die dafür. Und das ist halt dann immer so eine Scheiße.
Die haben Lewandowski gekauft. Das ist ja das Argument.
Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, und das ist so eine Scheindiskussion, die da geführt wird, die als Alibi hergenommen wird von anderen Vereinen, die sich längst dann auch wieder so aufstellen, aufstellen können, gerade Dortmund mit seinen Mitteln, dass sie vielleicht nicht, natürlich nicht Hummels und Lewandowski 1:1 ersetzen können, wobei sie das ja mit Aubameyang durch einen Kniff dann eben geschafft haben sogar. Defensiv haben sie es eben noch nicht geschafft seitdem, aber das kann nicht alleine damit immer begründet werden. Damit liefert man sich ein Alibi, was der eigenen Entwicklung dann auch nicht gut tut. Und letztlich, ja, weiß ich nicht. Es ist ja schon, man wünscht sich ja tatsächlich mehr Spannung für die Liga insgesamt, aber nicht in dem Sinne, dass ich sage, jetzt soll Bayern verlieren, sondern einfach, jetzt sollen die anderen auch mal dranbleiben und dass es dann tatsächlich mal wieder zu so einer Art Mini-Showdown zumindest irgendwann mal kommt, wenn man vielleicht auf 5 Punkte dran ist und das nächste Spiel dann so wichtig ist wie vor 2 Jahren dann auf einmal, als Bayern gegen Mainz zu Hause verlor und Dortmund dann hätte rankommen können mit dem Heimsieg. Und was dann aber nicht passiert ist. Solche Situationen gibt's ja überhaupt nicht mehr. Und Leipzig, Schalke, bei allem Respekt, die sehen sich ja selber nicht als Bayern-Verfolger. Egal, ob sie jetzt gerade Zweiter oder Dritter sind, sondern die sehen auf ihre eigene Entwicklung und sagen, ja, die anderen spielen in einer anderen Liga und da kommen wir nicht hin. Und das ist auf Dauer sehr, sehr schlecht für die Bundesliga.
Ja, aber das ist, also ich finde das ein bisschen... Ich finde das ein bisschen merkwürdig, da jetzt zu diskutieren, ob daran die Bayern schuld sind oder die anderen schuld sind. Das ist doch, letztlich ist diese Situation doch einfach nur die logische Folge davon, dass Bayern halt, dass das Budget von Bayern halt immer noch doppelt so hoch ist wie von allen anderen, auch im Vergleich zu Dortmund. Also, das ist doch dann, wenn du das als Basis hast, ist doch das, was du erwarten musst, dass die vorne wegmarschieren. Und die anderen, bei den anderen ist halt die Stärkenverteilung viel enger beieinander und dementsprechend sind auch die Punkte enger beieinander. Es ist ja, also im Grunde gibt die Ligasituation ja nur das wieder, was die finanzielle Situation vorschreibt. Und ob da jetzt Bayern 15 Millionen Gehalt für Lewandowski gibt, ist eine erfundene Zahl, ich habe keine Ahnung, was der verdient. Ob die das jetzt für den bezahlen oder ob die jemanden aus dem Ausland holen und Dortmund dann Lewandowski zu Real Madrid verkaufen muss, das ist ja unerheblich eigentlich. Letztendlich ist halt die finanzielle Differenz da und fertig.
Andererseits, gebe ich dir recht, und das ist ein wichtiges Thema, und vor allem in Deutschland ist Bayern immer der Zielclub für jeden Spieler, der Titel gewinnen möchte, und das unterstelle ich jetzt erstmal jedem Sportler. Das heißt, wenn du in Deutschland bleiben willst, dann ist dein Ziel eigentlich, willst du bei den Bayern spielen, weil da ist die Chance auf Titel am wahrscheinlichsten, und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, es gibt ja nicht nur 23 Topspieler, sondern auch mehr andere, und da hat Thomas, finde ich, schon auch einen interessanten Punkt aufgemacht. Lewandowski konnte Dortmund ersetzen, Hummels durch Bartra eben nicht. Und jetzt es ist auch wahnsinnig schwierig, 1:1 Ersatz zu finden. Sehen wir ja unter anderem gerade auch an Hoffenheim. Da sind auch 2 Spieler weggekauft worden von den Bayern, die jetzt wahnsinnig fehlen. Aber da wartet man jetzt auch schon eine ganze Weile wieder drauf, dass das, was Mannschaften unter Werder Bremen, unter Alofs zum Beispiel, hat das über Jahre hinweg geschafft, immer so Transferzugänge sich zu holen, wo man sich gedacht hat, meine Güte, Diego damals von der Bank von Porto weggekauft und dann in der Liga total aufgeblüht. Und das fehlt bei vielen Mannschaften ein bisschen. Die einzigen, die ich da ausnehmen würde aktuell, ist Leipzig, die sich einen Kader zusammengestellt haben, der gemessen an der Jugend und an der Entwicklungsfähigkeit der Spieler unglaublich gut ist und die sehr, sehr wenig daneben gegriffen haben, wo sie es sich auch leisten könnten. Aber
Gladbacher würde ich aber auch noch nennen in dem Zusammenhang.
Ja, stimmt.
Ne?
Gut, also, sehr guter Punkt.
Gute
Kaderzusammenstellung,
ja, hast du recht, ja. Angeht, ja.
Ja, das liegt ja aber auch daran, dass Dortmund muss ja eben wegen der finanziellen Situation eben nicht nur Hummels und Lewandowski ersetzen, die müssen auch noch Mkhitaryan ersetzen, Dembele ersetzen, für Piszczek langsam mal einen besseren Ersatz finden, dann noch vielleicht Castro auch noch vielleicht upgraden, wenn es irgendwie geht, Gündogan ersetzen, also die müssen ja über die letzten 3 Jahre betrachtet einfach den, also die müssen ständig 1, 2, 3 Positionen im Kader erneuern.
Ja, genau.
Und da ist ja nur natürlich, dass man nicht immer wieder jedes Jahr aufs Neue da die Bombe findet, wie einen Ilkay Gündogan, den man für 5 Millionen geholt hat, einen Dembele, den man für, glaube ich, 15 oder so geholt hat, irgendwas in den Größenordnungen, dass das nicht immer wieder klappt, sondern dass man da halt ab und zu mal auch mal einen Schürrle erwischt, sage ich jetzt mal ganz gemein, oder dass ein Götze ein bisschen Anlaufzeit braucht oder dass ein Jadon Sancho erst in wahrscheinlich 1, 2, 3 Jahren so richtig helfen wird. Das ist ja normal.
Ja, okay, hast du auch recht. Also
ich glaube, da wird auch nicht ganz anerkannt, wie außergewöhnlich
das war. Aber ein finanzielles Problem von Dortmund müssen wir jetzt aber nicht konstruieren. Also das ist, ich glaube, die sind natürlich
ja, nicht?
Recht.
Dass die einen Gündogan nicht halten können.
Nein,
und den Hummels auch nicht.
Aber das ist nicht immer nur eine finanzielle Frage, glaube ich, dann
letztlich.
Da ging
es um die Titel, glaube ich. Also
sondern es geht um, ja richtig, es geht um Titel, es geht um Stellenwert.
Ja, und warum gewinnen die weniger Titel? Wegen der finanziellen Situation.
Nein, das ist ja nicht richtig. Außerdem haben sie 2012 das Double geholt und auch da war Bayerns Etat höher.
Ich glaube, das wird nicht anerkannt, wie außergewöhnlich das war.
Naja, sie sind 2011 Meister halt geworden. Also das waren 3 Titel in 2 Jahren. Das war
absolut beeindruckende Leistung.
Eben. Und es war auch kein Zufall. Und es war auch seitdem haben sie, glaube ich, nur einmal in der Champions League gefehlt. Also es ist nicht so, dass denen jetzt, dass wir jetzt darüber sprechen müssen, gerade Dortmund als Beispiel herzunehmen, für wenig Geld. Ich meine, im Verhältnis zu Bayern.
Wenn ich mit Bayern vergleichen, ja. Es geht ja darum, dass sie
natürlich
eben kein Bayern-Konkurrent sind. Und das ist Normalität. Wenn sie wirklich Bayern überflügeln, ist das außergewöhnlich. Und wenn sie sie nicht überflügeln, ist es Normalität. Würde ich sagen, wenn wir auf die Finanzen gucken.
Da gebe ich dir recht, aber trotzdem muss die Lücke muss nicht so groß sein. Das ist ja das, was ich sage.
Das vielleicht nicht.
Also und das ist eben da, wo denn der Spannungsfaktor flöten geht und wo und letztlich Dortmund muss, weil andere eben auch wissen, über was für finanzielle Mittel man dort verfügt, muss Dortmund dann eben auch für einen Philipp 20 Millionen zahlen und jetzt 20 Millionen oder mehr als 20 Millionen für einen Akanji nach Basel überweisen und so weiter. Sprich, vielleicht Spieler, die du mit Sicherheit vor ein paar Jahren und auch wenn sie jetzt woanders hin wechseln würden, nicht für den Preis hättest verkaufen können. Aber das ist dann eben auch das Los von Dortmund. Können auch jederzeit sagen, machen wir nicht mit, ist uns der Spieler X nicht wert, so wie es Bayern eben zum Beispiel gesagt hat bei Sanchez, da gehen wir nicht mehr mit, egal ob jetzt Gehaltsvorstellung oder Ablöse, so ist es dann jedem letztlich dann überlassen, welche Transferpolitik man da verfolgt, aber nochmal, natürlich hast du recht, wenn ich ganz simpel die Geldtabelle hernehme, das ist in jeder Liga der Welt so, sprich Etat und Möglichkeiten und dann ist die schon sehr, sehr nah dran an der sportlichen Abschlusstabelle sich letztlich. Trotzdem ist es immer eine Frage, müssen da jetzt jedes Jahr 20 Punkte dazwischen liegen oder dürfen es vielleicht auch mal nur 5 sein? Und dass es eben diese Differenz hat, da sage ich, das ist dann, wird sich dann auch wiederum die Eigenverantwortung der Vereine und das ist nicht Bayern schuld.
Ja gut, um Schuld geht's
ja in dem Sinne jedes Jahr ist ja dann auch wieder Quatsch, weil eben Dortmund auch mal mit 8 Punkten Vorsprung Meister geworden ist, aber ja, in den letzten Jahren war halt
ja, andererseits, Martin, ich mache seit 2014 den Rasenfunk und ich habe mir schon die Frage gestellt, wie es eigentlich mal wäre, über die Meisterschaft zu diskutieren, denn das habe ich in diesen drei Jahren noch nie getan.
Da war zu oft Pep Guardiola in der Bundesliga.
Ja, ich weiß, aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, immer dann in der Rückrunde nur über Europa League und Abstiegskampf zu reden. Geht jetzt nicht gegen die Vereine da unten, aber es
nervt einfach. Da hätte Bayern Ancelotti behalten müssen, dann hätte ich das tun können.
Ja, genau. Ja, das ist halt, ist es uncool, ich sehe halt nicht so richtig den Ansatzpunkt, dann die Vereine so dafür verantwortlich zu machen oder so richtig dafür zu kritisieren. Man kann sagen, es ist schade, dass die es nicht schaffen, das noch besser zu machen, aber ich sehe jetzt bei den Verfolgervereinen da schon insgesamt eher gute Arbeit, dass da eher gute Arbeit gemacht wird.
Ja, und wie bringst du das im Einklang mit dem internationalen Abschneiden, diese gute Arbeit? Das widerspricht sich. Und nochmal,
ja,
Dortmund muss nicht ohne Lewandowski und Hummels Real Madrid schlagen, aber Dortmund muss ohne Lewandowski und Hummels Werder Bremen schlagen. Und das ist dann einfach schlecht in dem Moment. Und das ist ja dann kein Einzelfall, wenn man letztlich schon fünfmal verloren hat. Das meine ich. Und da ist dann Bayern irgendwo mal die Verantwortlichkeit da, wo man selber auf sich schauen muss.
Ja, klar. Ja, ich denke, da ist man auch selbstkritisch, aber ich weiß nicht, das an Einzelbeispielen zu kritisieren, finde ich auch ein bisschen komisch. Also natürlich, Dortmund sollte im Normalfall sollten sie vielleicht 6 Punkte mehr haben oder so und dann eher zwischen Leipzig und Bayern stehen und nicht da hinten. Das war auch eine komische Phase jetzt in dieser Hinrunde. Aber so, das dann so eine, weiß nicht, ist für mich noch nicht eine Situation für Grundsatzdebatte. Man hätte auch am 7. Spieltag hätte man auch Grundsatzdebatte führen können, warum steht denn Bayern überhaupt jetzt hinter Dortmund gerade? Das wäre auch
weil da viel schiefgelaufen ist bei Bayern in der Phase. Ja. Und nochmal, ja,
so
dann lass uns aus der Bundesliga weggehen, dann erklär mir, wenn überall alles so gut ist, warum verliert Leipzig gegen Porto und warum verliert Dortmund gegen Nicosia, ohne dass ich Nicosia und Porto vergleichen will. Ich weiß schon, Porto ist internationalen Stellenwert. Nein, aber was ich sagen, da sind Fehler oder lass uns noch eine Etage tiefer gehen. Die ganzen Europa League Granaten müssen wir jetzt nicht nochmal aufzählen, gegen die da verloren wurde. Das ist, was ich mit schlechtem Niveau der Liga meine. Und das, solange man da die Augen vor verschließt und immer wieder Bayern als internes Liga-Alibi nimmt, das verbietet einem trotzdem nicht, gegen Östersund zu gewinnen. Und das meine ich. Also das ist, und da war jetzt nicht Dortmund beteiligt. Aber ich nenne halt Dortmund als Beispiel, weil man von denen eben aufgrund der Vergangenheit eben am meisten erwarten kann und weil sie eben sehr viel sehr gut gemacht haben, sehr lange. Ja, das vermisse ich dann so ein bisschen.
Ich finde das immer so ein bisschen unfair, wenn jemand etwas sehr, sehr gut macht, dann an ihn den Maßstab anzulegen, dass er es wieder sehr, sehr gut machen muss. Also den Maßstab von jemandem selber an ihm anzulegen, anstatt den Maßstab an ihn anzulegen, den man an alle anlegt. Das ist so wie, wenn Guardiola 5-mal hintereinander ins Champions-League-Halbfinale kommt, dass man dann sagt, ja, warum verliert er denn da 2-mal im Champions-League-Halbfinale, wo alle anderen nicht mal hingekommen wären, gefühlt so oft. Also, weißt du, jetzt ein bisschen simplifiziert, man kann da trotzdem kritisieren, aber ich will nur gerne dann bei sowas drauf hinweisen, was
das verstehe ich, aber
was Dortmund, die Maßstäbe sind.
Nein, aber wo Dortmund war, das wurde ihnen nicht geschenkt und das war kein Zufall und das war richtig gute Arbeit. Also haben sie bewiesen, dass sie diese Arbeit leisten können. Und dann muss das logischerweise der Maßstab für die Zukunft sein, weil es eben kein Zufall war. Genauso wenig wie Zufall war, dass Bayern 3-mal mit Pep im Halbfinale war. Trotzdem kann ich ihm individuell dann vorwerfen, dass das eine oder andere Spiel dann von ihm im Halbfinale vercoacht wurde. Das hat doch nichts damit zu tun, dass andere da gar nicht reingekommen wären. Trotzdem muss doch Bayern den Anspruch haben, jedes Jahr die Champions League.
Ja, aber die Frage ist die Tonalität. Also das Ding ist, wenn ich die ganze Zeit Einsen schreibe und mein Mitschüler schreibt die ganze Zeit Dreien, und dann schreibe ich eine 2 und der Mitschüler schreibt auch eine 2, dann haben wir immer noch die gleiche Note geschrieben und dann bin ich nicht schlechter als der Mitschüler.
Nein, aber du bist enttäuscht.
Und ich bin enttäuscht, ja sicher. Aber da kann ich ja als Lehrer nicht hingehen und dann sagen,
nein,
du warst doch scheiße, weil du hast nur eine 2 geschrieben, weil du schreibst sonst Einsen. Weißt du,
so gesehen nicht, aber.
Also mir geht's so ein bisschen um die Tonalität, dass da so ein, ich habe immer so das Gefühl, dass da immer. Also Misserfolge werden in meinem Ermessen teilweise ein bisschen komisch kontextualisiert. Aber ich bin generell,
ich
finde vieles zu hysterisch einfach. Darum geht es mir eigentlich.
Nein, ich finde, das hat weniger mit Hysterie als mit Erwartungshaltung zu tun. Und wenn deinen Worten nehme ich jetzt, dass du nicht die allergrößte Erwartungshaltung an die Bundesliga hast. Ich sage, sie sagt von sich selbst und vermarktet sich auch dementsprechend und zahlt entsprechende Gehälter, zu den Führenden in Europa zu gehören. Und dann erwarte ich einfach ein international viel, 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 viel besseres Abschneiden. Und dass dieses Abschneiden so ist, wie es ist, hat seine Ursachen im Liga-Alltag. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, dass kaum eine Mannschaft in der Lage ist, noch vernünftig was mit Ballbesitz anzufangen, sondern alle Pressing oder Umschaltspiel, bloß nicht selber die Initiative ergreifen, im Sinne von den Ball haben wollen und ihn auch halten wollen, sondern das ist alles nur noch wenig Ballbesitzzeiten, die dann dazu führen, dass man halt entweder mal schnell ein Tor schießt, das durch Gegenpressing entstanden ist, oder auf Fehlern des Gegners basiert. Aber selber etwas herauszuspielen, wer kann das denn noch?
Und ja, das ist richtig, dass
das eine hat alles mit dem anderen zu tun.
Ja, ja, genau. Ist halt ein Prozess. Ich hatte es in unserem Spielverlagerung-Podcast schon auch ein bisschen diskutiert, dass auch so die Liga so ein bisschen gegen sich selbst arbeitet, weil wenn man versucht, in einer Pressing-Liga wie der Bundesliga ein Ballbesitzspiel zu entwickeln, hast du das Problem, du musst die ganze Zeit gegen gute Pressing-Mannschaften das machen und dementsprechend steigt das Risiko, dass es nach hinten losgeht. Und da steht die Bundesliga sich in gewisser Weise in der Entwicklung selber im Weg, aber dass es trotzdem geht, zeigt ja zum Beispiel Nagelsmann, und da muss sich die Bundesliga auf jeden Fall hin entwickeln. Und mein Widerspruch bezog sich eher dann auf das Maß oder den Bezugspunkt der Kritik an sich. Wenn man einfach nur den Fußball anguckt, dann geht's immer besser. Ich bin immer, also keine Ahnung, wenn ich Dortmund-Trainer wäre, dann wäre ich immer unzufrieden, mehr oder weniger, wenn ich nicht alles weghaue. Deshalb, unzufrieden kann man sein, konkret kritisieren auch gerne. Also da bin ich absolut bei dir.
Und weil du sagst, so wie das Beispiel mit dem Lehrer genannt hast, es ist ja aber auch, wird doch intern genauso gesehen. Peter Stöger hat doch selber gesagt, dass der Anspruch von Dortmund durchaus sein muss und kann, mit dem Kader jetzt wieder Zweiter zu werden. Also sprich, die Besten vom Rest dann sozusagen zu sein. Und davon sind sie aber jetzt halt im Moment aus den bekannten Umständen, die jetzt nicht Stöger anzulasten sind, noch ein bisschen was entfernt.
Aber auch nur 3 Punkte, und wenn man auf die Tordifferenz guckt, dann sind sie ziemlich klar die Nummer 2, muss man auch sagen, was häufig langfristig der bessere Wert ist, um Leistungen einzuschätzen. Also ich finde nicht, dass sie so wahnsinnig weit davon weg sind. Da lässt man sich, glaube ich, auch ein bisschen von den aktuellen Ereignissen täuschen, ähnlich wie international. Die Bundesliga wird jetzt nicht jede Saison so eine Scheißsaison spielen, international, wie diese Saison, glaube ich. Sondern da kommen halt manchmal einfach in bestimmten Spielen bestimmte Sachen zusammen.
Ich finde,
Grundsatzdiskussion draus machen.
Nein,
kann man konkret kritisieren und konkret diskutieren, was schiefgelaufen ist. Das stimmt, ja.
Ich finde immer, ein ganz, ganz guter Maßstab für das Niveau insgesamt der Liga ist, wenn man zwischendurch sich mal wieder an die 2-Punkte-Wertung und die entsprechende Tabelle dann erinnert. Und wenn ich dann nehmen würde nach 18 Spielen. Ich bin
zu jung vor, das geht nicht.
Ja, okay, trotzdem. Ist ja nicht so schwierig. Nach 18 Spielen hätte Dortmund, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, 21 Punkte nach dieser Wertung, wie gesagt. Und das war früher eben ein Mittelfeldwert, würde ich jetzt mal sagen, in der Liga. Ein gehobener Mittelfeldwert, und heute bist du damit fast auf Platz 2. Und das hat jetzt in dem Moment gar nichts mit einem anderen Verein zu tun, der doch weit oben drüber steht, weil gegen die spielen sie auch nur 2-mal oder bisher 1-mal. Und das meine ich. Da ist zu viel.
Ja, das ist halt Ligadichte, ne? Das ist, was ich
vorher schon gesagt habe. Ja, Ligadichte ist aber nett gesagt. Man kann aber auch sagen, das ist
Ja, es gibt keine herausragend. Das war auch so ein bisschen mein Fazit schon in unserem Podcast, dass man sagen kann, dass also viele Mannschaften machen grundsätzlich eine gute Arbeit, aber es fehlen die Mannschaften, die bei denen so alles zusammenpasst, bei denen so Kader top ist, Entwicklung top ist, taktische Sachen, ein Trainer top sind, Trainingsarbeit und Athletik, Belastungssteuerung und alles mögliche, wo alles so zusammenpasst. Da ist Leipzig am ehesten dran, und das fehlt der Liga. So, es gibt wenig Ausrutscher, wo man sagt, da läuft richtig viel schlecht, aber es gibt sehr, sehr viele, die es so ganz gut machen, und es fehlen die Mannschaften, die so in über alle Aspekte hinweg das richtig gut hinbekommen.
Wer es sehr gut macht zum Beispiel, und das sage ich, und das logischerweise sage ich, das ist auch völlig losgelöst vom Tabellenplatz, ist Freiburg. Und das nicht erst seit dieser Saison, sondern schon lange. Das wiederum hat mit dem Trainer zu tun, hat mit einer schlauen Transferpolitik, weil sie eben relativ wenig Mittel haben, zur Verfügung haben, zu tun. Und mit natürlich auch einem Umfeld, wo man der von dir angesprochene Maßstab jetzt gar nicht so, oder die Messlatte gar nicht so hoch legt, und dementsprechend in Ruhe da auch Sachen entwickelt werden können. Da darf man sogar zwischendurch mal absteigen, ohne dass man es ihnen sozusagen übel nimmt. Aber
Was ja ein gutes Beispiel.
Da wird so gute Arbeit geleistet, dass man weiß, die werden auf Dauer ihren Platz finden, und das ist auch was einen als neutralen Zuschauer dann immer sehr, sehr freut.
Aber gerade deshalb finde ich auch halt diese Hysterie, also ohne es dir zu unterstellen, aber generell ist es halt oft so, dass so tagesaktuelle Sachen, dass dann mal eine Phase von 2 Monaten eben so hochgehangen wird und dann alles hinterfragt wird, da wäre ja sowas wie in Freiburg gar nicht möglich, dass man absteigt, dann wieder aufsteigt und einfach sein Ding weiter durchzieht. Es ist normal, dass es Schwankungen gibt, und es ist normal, dass man Fehler macht. Es geht darum, dann langfristig einfach so wenig wie möglich falsch und so viel wie möglich richtig zu machen, so dass man aber mal in einem einzelnen Spiel Mist baut, dass man mal über eine Phase hinweg nicht die richtigen Mittel findet. Es ist auch zu einem gewissen Maß auch normal, so, und das vermisse ich so ein bisschen in der
absolut, aber trotzdem gehe ich nochmal darauf hin zurück, dass man halt die Fehler werden ja nicht nur dann auf dem Rasen gemacht, sondern eben auch in der Besetzung der Trainerposition, bei Transfers und so weiter. Das sind ja nicht nur letztlich die nackten Ergebnisse dann, die das wo die Spieler für verantwortlich sind, sondern auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Und was mich dann eben stört, ist, dass man doch ein relativ hohes Gehaltsgefüge hat, auch bei Durchschnittsmannschaften, und das wiederum spiegelt sich nicht in den Leistungen wider, die man dafür erwarten darf. Das meine ich nur.
Ja, und der Grund, warum man halt eher etwas hysterisch, nennst du es, Martin, über Fußball sprichst, liegt halt auch daran, wenn man mal wirklich alle Grautöne beleuchten wird, dann fängt man halt auch mit dem Spiel Leverkusen gegen Bayern an und kommt eine halbe Stunde später bei einer Diskussion über Gehälter in der Liga wieder raus. Also, ne, das braucht halt auch Zeit, und und normal denkende Menschen sagen, was, diese Sendung dauert jetzt schon über 2 Stunden, seid ihr denn des Wahnsinns, und wir müssen noch über 3 Spiele sprechen? Dann möchte ich auch kurz mit dem Zaunfall winken. Ja. Das gehört, kommt halt noch mit dazu.
Ich sag's mal so, die Diskussion wär gar nicht nötig, wenn man von vornherein hier und da einfach sagen würde, okay, wir chillen und warten mal ab. Also ich finde halt,
ja, so wird funktionieren, ganz oft über Sachen
diskutiert, wo man auch dann einfach nicht drüber diskutieren könnte, sag ich mal.
Ja, aber dafür ist das Ding zu emotional, und sowohl die Medien als auch diejenigen, die Medien rezipieren, funktionieren da, glaube ich, anders. Ja, es ist einfach deswegen, auch, man muss sich ja selber auch dazu zwingen.
Deswegen konsumiere ich, glaube ich, auch wenig Medien.
Das könnte sein. Aber natürlich liest du jeden Artikel vom Kicker, vor allem wenn der Autor Thomas Böker ist. Sag jetzt nichts, wir machen einfach weiter. Wenn wir eh schon so über Freiburg gesprochen haben, dann lasst uns auch über deren 1:1 in Frankfurt sprechen, wo es die Eintracht nicht geschafft hat, aus einer sehr guten ersten Halbzeit einen 3 mit nach Hause zu nehmen. So ein bisschen hatte ich den Eindruck, Thomas, mit dem 1:1 Ausgleich nach Ecke war ein bisschen die Luft raus bei Frankfurt. Man hatte so das Gefühl, sie haben so viel Aufwand betrieben für diese Ein-Tor-Führung, die auch deutlich hätte sein können. Und dann wurde ihnen das so schnell und so leicht genommen, und danach, Freiburg hat allerdings auch umgestellt, ging nicht mehr so viel bei der Eintracht. Wie hast du das Spiel gesehen? Warum konnte man da nicht nachlegen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich habe es nur in der Konferenz verfolgt, und da waren jetzt die Einblicke, oder in der Zusammenfassung, da waren die Einblicke in die Richtung jetzt auch nicht so tief, als dass man da jetzt, glaube ich, als dass ich das zumindest jetzt so genau bewerten könnte. Grundsätzlich finde ich, dass Frankfurt sich bemüht, unter Kovac eben zu denen zu gehören, die auch jetzt Lösungen mit dem Ball finden wollen. Das finde ich lobenswert, und das macht ihn nicht von ungefähr, lässt ihn das dann, wie weit oben, weiß ich nicht, auf der möglichen Bayern-Trainerliste erscheinen, was an sich dann schon mal eine Ehre ist für ihn sicherlich und für seine Arbeit, die er da in Frankfurt sicher gut leistet. Und ja, dementsprechend hat er ja auch selber gesagt nach dem Spiel, er war sauer, weil mehr drin war, und deswegen muss man dann auch enttäuscht sein, und das finde ich auch gut, diesen Ansatz. Das ist genau der Ansatz, der vielleicht vielen fehlt, sich zu früh mit zu wenig zufrieden zu geben. Er sagt, nein, unentschieden gegen Freiburg ist für uns dann nach dem Spielverlauf vor allem dann auch zu wenig, wenn man das Chancenverhältnis sieht etc. Und dementsprechend, ja, wie du sagst, ein hoher Aufwand ist dann nicht so belohnt worden. Andererseits, dann sind wir wieder beim Gegner, der hat dann auch immer seinen Anteil am Ergebnis, und Freiburg hat einfach den wahrscheinlich dann auch letztlich nach einer gewissen Anlaufschwierigkeit in dem Spiel den Aufwärtstrend bestätigt, der sich gegen Ende der Hinrunde abgezeichnet hat.
Und welche Rolle haben da, Martin, die Umstellungen von Freiburg gespielt, dass die zweite Halbzeit sich so deutlich unterschied von der ersten Halbzeit?
Ich vermute mal eine große, ich habe das Spiel aber leider nicht gesehen. Aber normalerweise, also das ist auch so eine Sache, die Christian Streich generell gut hinbekommt, dass er gerade auch die Phasen relativ schnell erkennt, oft, wenn er merkt, okay, das war heute nicht die richtige Idee, wir machen mal lieber was anderes, und da findet er dann auch normalerweise eine Variante, die besser funktioniert.
Ja, in dem Spiel war es dann Koch und Abrashi auf der Doppel-6, eine halb aus Verletzungen und halb aber aus Entscheidungen herbeigeführte Doppel-6, die gut funktioniert hat und die vor allem in der zweiten Halbzeit viel, viel mehr Bälle erobert hat, gut antizipiert hat. Die Räume waren auch wirklich sehr eng, und dann, ja, hat bei Frankfurt auch einfach nur ein Müh gefehlt in der zweiten Halbzeit. Und dann wird es halt mit 15:2 Torschüssen trotzdem ein 1:1, und der SC Freiburg steht damit auf Tabellenplatz 14 mit 20 Punkten, hat jetzt sein 20. Pünktlein damit erspielt, und für die Eintracht ist aber eigentlich auch nichts passiert. 27 Punkte, Tabellenplatz 9 und damit nur 4 Punkte hinter Tabellenplatz 2. Passt ja auch.
Weil wir aber vorhin über das allgemeine Niveau gesprochen haben, es gab die Blitztabelle nach diesem Frankfurter Führungstreffer. Und da ist mir, dann muss ich ehrlich sagen, als es dann hieß, Frankfurt ist jetzt gerade Tabellendritter. Gut, da hatten einige noch nicht gespielt, aber trotzdem, sie sind jetzt Neunter nach dem Spieltag. Aber sie waren durch dieses 1:0 Dritter und wären im Falle eines Sieges, lass mich schauen, tatsächlich Fünfter gewesen. Was natürlich, wie gesagt, Respekt abnötigt vor der Leistung von Frankfurt, oder für die Leistung von Frankfurt. Alles okay, aber ist ein Verein, den ich nicht unbedingt auf Platz 5 erwarte. Und dass sie dann dort gestanden hätten, fast, das wiederum ist doch kein gutes Zeugnis für den Rest der Liga. Und solange man das schön redet, finde ich, das hat auch überhaupt nichts mit Hysterie zu tun, mir ist völlig egal, ob Frankfurt auf Platz 5 oder 9 steht, solange man das dann schön redet, kommt man eben international auch nicht weiter.
Ja, nee, stimmt schon.
Ja, Entschuldigung, Frankfurt auf Platz 3 auf einmal, mitten am Spieltag.
Jein.
Da bin ich regelrecht erschrocken in dem Moment, weil ich es nicht so vor Augen hatte, vielleicht durch die Winterpause, wie gering da die Abstände sind, eben in diesem Bereich. Und nochmal, der Verein hat sich das dann verdient, dass er da steht, wo er steht. Das ist alles toll.
Die wären auch als Dritter in die Winterpause gegangen, wenn nicht noch Naldo in der 92. Minute 2:2 geschossen hätte.
Ja, und es muss dann aber eben die Aufgabe anderer Vereine sein, wiederum vor Frankfurt zu stehen, weil sie eben mehr Möglichkeiten haben. Und das spricht dann für, auf der einen Seite, ich habe es gesagt, die gute Arbeit von Niko Kovac, auf der anderen Seite aber auch dafür, dass mehr Vereine mehr falsch machen als Frankfurt dann richtig. Und das ist komisch.
Und es bleibt...
Naja, was heißt komisch? Es ist relativ normal, dass einer mehr richtig macht als der andere. Aber sollte natürlich dem, der weniger richtig macht, sollte das selbstverständlich zu denken geben.
Das meine ich, ja.
Und
ja,
was das Faszinierende an Niko Kovac aber ist...
Das ist ja erstmal noch keine Aussage über die Liga, dass irgendeine Mannschaft besser ist als andere Mannschaften.
Ja doch, natürlich ist das eine Aussage über die Liga, wenn Eintracht Frankfurt mit seinen Mitteln auf einmal auf Platz 3 steht. Das ist natürlich eine Aussage über die Liga. Was denn sonst?
Ja, das ist eine Aussage über die Liga, dass es halt ein paar so und so viele Mannschaften gibt, die schlechter performen als Eintracht Frankfurt. Das könnte aber immer noch sein, dass Eintracht Frankfurt die beste Performance aller Zeiten gerade hinlegt und das deshalb total normal ist, dass sie besser sind als alle anderen. Ist natürlich nicht der Fall. Wie gesagt, ich habe
ja vorhin gesagt, es ist richtig. Ums Prinzip. Ich merke das
schon. Es ist richtig, dass es ist richtig, dass man natürlich als handelnder Verein, wenn ich von einer Mannschaft, die weniger Budget habe als ich, wenn ich von denen überholt werde, muss ich mich hinterfragen und gucken, dass ich besser werde. Aber ich glaube, das machen auch viele. Nur der Prozess ist vielleicht ein bisschen zu langsam gerade. Aber ich sehe da schon, dass da ein Prozess da ist und sich viele weiterentwickeln. Nur halt der aktuelle Stand ist halt in den letzten 5 Jahren. Hat sich ein massiver Pressing-Trend in der Bundesliga entwickelt und festgesetzt. Das ist mittlerweile Standard. Und jetzt ist halt so die nächste Stufe, dass da spielerisch wieder mehr passiert. Das, keine Ahnung. Also, da gebe ich dir komplett recht. Das sage ich auch dauernd, dass da
und,
mehr Entwicklung
und wie
kommen
glaubst
muss.
Du, und wie glaubst du, kommen die Vereine da wieder hin? Wie kommen die von dieser Pressing und ich überlasse dem Gegner den Ball, Modell, wie kommen die da wieder weg?
Ja, dass man sich halt umstellt und dass man, also ein gutes Beispiel ist ja Leverkusen, wo dann jetzt quasi der große Pressing-Trainer entlassen wurde, Roger Schmidt, und dann Heiko Herrlichs Aufgabe natürlich ganz klar war, auch im Ballbesitz eben neue Dinge zu entwickeln, was ja auch teilweise fruchtet. Tedesco genau das Gleiche. Davor hatte man Breitenreiter, einen absoluten Defensivtrainer, und Weinzierl, der so ein bisschen was dazwischen ist, aber Tedesco halt jemand ganz klar, der den Plan hat, diesen Spielaufbau zu entwickeln. Nagelsmann das Gleiche, also man braucht die handelnden Personen natürlich, die...
Also Breitenreiter, Defensivtrainer möchte ich widersprechen. Ich glaube, ja? wenn du ein reiner Defensivtrainer wärst, würdest du mit Hannover nicht das leisten, was er leistet, und korrigier mich, aber Hannover ermauert sich jetzt nicht seine Punkte komplett.
Nee, das sind Pressing, also im Sinne von, also ist ein Pressing-Trainer. Sagen wir es so. Ja. Also der hat auch durchaus Ansätze im Ballbesitz, aber der Fokus liegt schon auf der Arbeit gegen Ball, würde ich meinen. Und auf jeden Fall müssen sich die Trainer an sich dahin entwickeln, dass sie das besser gecoacht bekommen. Ich meine, es ist ja, wir drehen mal dein Argument von Frankfurt um auf Hoffenheim, weil es auch am Saisonende war und weil Hoffenheim, ich weiß gar nicht, haben die weniger Mittel als Frankfurt? Wahrscheinlich eher nicht.
Nee, aber, eher nicht, nein.
Nee. Aber ist eine wahrscheinlich ungefähr vergleichbare Liga, und haben dann Champions League gespielt und waren kurz davor auch noch ganz am Boden der Tabelle, und das zeigt ja, dass Nagelsmann eben bestimmte Sachen einfach da besser macht als andere Trainer, und dementsprechend müssen sich die anderen Trainer dahin entwickeln, dass sie das auch können, dass sie eben checken, wie man diese Ballbesitz-Sachen eben auch trainiert, und dass die Kader dann auch so aufgestellt werden, dass man das damit auch spielen kann, und es gibt eine Entwicklung bei Trainern, es gibt eine Entwicklung bei Spielern, die halt dazu geht, dass man Ballbesitz spielen kann, dass man aber auch Arbeit gegen den Ball kann, dass man umschalten kann, dass man so ein bisschen alles kann, und ja, das ist eine Entwicklung, die stattfindet und die weiter stattfinden wird. Muss man herausfinden, wie man es macht, und dann muss man das so machen.
Was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn wir mal zu Eintracht Frankfurt zurückkommen, Niko Kovac macht sehr, sehr viel richtig. Und was ich an ihm so faszinierend finde, ist, ich lese euch allein mal die Abwehrreihe von Frankfurt vor. Salcedo, Hasebe, Russ. Das ist, als würdest du Zimt, Glutamat und Rohöl in einen Topf werfen, und der Eintopf, der da rauskommt, schmeckt super. Ich finde das unglaublich, das sind so, also, und ich will jetzt hier keinen der einzelnen Spieler diskreditieren mit irgendwie einem Vergleich, das war jetzt auch spontan ausgedacht, aber das finde ich so krass, dass er es schafft, so unterschiedliche Spieler, wo ich auch nicht bei allen gesagt hätte, nimm ihn alleine raus, und das ist dann auf jeden Fall ein zentraler Innenverteidiger, Hasebe zum Beispiel, aber im Zusammenspiel ist das einfach sehr, sehr solide, reicht dann auch, dass man in der Blitztabelle Thomas Böker mal kurz die Kinnlade auf den Fußboden fällt. Ja,
das liegt nur daran, dass die Liga so schlecht ist. Eigentlich ist die Abwehr nicht so gut.
Ich wollte doch jetzt gerade zurückkommen und mal Kovac zu loben. Lass doch
mal. Ja, das, ich wollte nur damit quasi begründen, warum ich vorher die Kritik dann auch relativieren wollte, weil man eben es auch so rum betrachten kann, dass die anderen das gut machen.
Genau.
So, um das nochmal zusammenzufassen, das ist das Letzte, was ich dazu sage. Ich glaube, das haben jetzt auch alle verstanden, was wir beide meinen. Ich glaube, wir liegen auch eigentlich ziemlich nah beieinander in unserer Meinung.
Ich finde es eigentlich geil. Ich bin gespannt, wie es beim nächsten Spiel dann wieder schafft. Wahrscheinlich landen wir dann wieder bei Bayern und Dortmund. Aber ich find's super. Zum Teil, weil ich hier auch über Minuten gar nichts sagen muss und die Sendung quasi alleine fährt. Könnt ihr bitte jede Woche kommen? Dann wird's für mich wesentlich entspannter. Also.
Ich glaube, wir können das aber nicht jede Woche so ausdiskutieren. Das wird, glaube ich, sehr langweilig, ziemlich schnell.
Schauen wir mal. Vielleicht tut sich ja auch mal was. Aber irgendwann hole ich euch wieder hier in dieser Konstellation rein, in einem Jahr oder so. Und dann gucken wir mal, was sich getan hat. Dann nehmen wir uns alle viel Zeit und dann wird das. Also Eintracht Frankfurt spielt jetzt dann in Wolfsburg, Freiburg zu Hause gegen Leipzig, und zwei Spiele fehlen uns noch auf dem Zettel. Über ein Team haben wir gerade schon indirekt gesprochen, nämlich Hannover 96. Die gewinnen in einem Fest der Chancen nach Standardsituationen 3-2 gegen Mainz 05. Niklas Füllkrug trifft dreimal. Den Unterschied macht dann vor allem unter anderem ein Strafstoß, den Neuzugang Nigel de Jong von Mainz 05 verschuldet hat und der eine 2-0-Führung dann letztlich in ein 2-2 verwandelt. Das heißt, Mainz konnte seine Führung nicht wirklich lange halten und dann vor allem in der zweiten Halbzeit nicht nachlegen. Kein Schuss aufs Tor mehr von Mainz 05 in dieser Phase. Tja, Thomas, Wir haben schon angefangen, über Breitenreiter zu diskutieren. Jetzt schaue ich mir Hannover 96 an, Tabellenplatz 10, 26 Punkte. Was lässt sich denn über Hannover und seinen Trainer sagen?
Ja, Hut ab, sage ich dazu. Was da geleistet wird, speziell dann von Breitenreiter, man darf das ja auch nicht nur in dieser Saison sehen, sondern muss die Entwicklung sehen. Sie standen unter enormem Druck aufzusteigen. Ich glaube, als er kam, waren sie nicht auf einem Aufstiegsplatz. Er hat sie dann direkt sogar in die Bundesliga geführt. Und dass sie dort sind, wo sie sind, ist kein Zufall, weil da eben sehr akribisch gearbeitet wird. Und auch da muss man dann halt eben sehen, das ist eine Mannschaft, an die ich jetzt zum Beispiel dann keine hohen Erwartungen gehabt hätte, einfach wegen des Spielerpotenzials. Aber die holen dann eben doch mehr aus sich raus, als man vermutet hätte. Und das machen sie richtig gut, im Gegensatz dann eben zu anderen. Und da ist Hannover dann, das widerspricht dann auch dem zu sagen, wir nehmen jetzt immer nur die Geldtabelle und Budget und Etat und tralala. Da sind sie mit Sicherheit da sind mit Sicherheit einige in der Tabelle hinter ihnen, die da besser aufgestellt sind, die es dann aber logischerweise eben nicht so gut machen. Hannover ist deswegen noch nicht aus dem Allergröbsten raus, also die müssen sich alles, wie jetzt auch am Samstag, hart erarbeiten, aber sie sind eben auch bereit dazu und machen das wirklich gut. Und wenn man jetzt bedenkt, dass mit Harnik, der vor dem Spieltag torgefährlichster Hannoveraner oder treffsicherster Hannoveraner noch auf der Bank saß, dann spricht das durchaus für diese Mannschaft und für den Trainer.
Ich würde ja auch nochmal, wir sind wieder genau in der Augsburg-Situation, weil ich finde auch bei Hannover den Kader ziemlich cool. Also das sind wieder nicht große Namen, aber auch viele Spieler, die ich persönlich auch vom Typus sehr gerne mag. Ich bin zum Beispiel seit langem schon großer Füllkrug-Fan. Ich finde Bebu ist stark, Schwegler ist auch so ein unterschätzter. Anton macht eine tolle Entwicklung durch, Sorg finde ich gut, Fossum ist auch ein Spieler, den ich sehr gerne mag. Irgendwie, warum wird Horst Held eigentlich nie gelobt? Ich glaube, weil irgendwie bei Schalke ist er immer so ein, hat er halt dieses typische Schalker Chaos immer gehabt. Aber ich finde eigentlich, der holt voll oft Spieler, die ich zumindest subjektiv sehr gut finde und wo man auch teilweise erwarten würde, dass die für die Mannschaft vielleicht nicht zu holen sind.
Aber Bebu und Füllkrug zum Beispiel, korrigier mich, aber die haben bisher aber eigentlich eher dann, wenn in der zweiten Liga waren die positive Erscheinungen. Deswegen, die machen es sehr gut, ja. Aber das war jetzt nicht unbedingt so zu erwarten und den würde ich jetzt auch nicht von der Kaderstärke her mit Augsburg gleichsetzen.
Nicht auf Augsburg-Niveau, sind ja auch noch unter Augsburg. Aber ich meine halt auch, ich finde der Kader ist besser als man denken würde, wenn man sieht, Hannover frisch aufgestiegen, geringes Budget, da würde man weniger erwarten, würde ich sagen. Und ich denke, also ich habe immer so vor der Saison dachte ich halt, Hannover wird wahrscheinlich so eine der uninteressantesten oder unattraktivsten Mannschaften vermutlich, nach dem, was die so an Potenzial so von Grund auf haben und auch nach dem, was man in Hannover jahrelang hatte. Die waren ja jahrelang eine massive graue Maus in der Liga. Und jetzt, immer wenn ich Hannover-Spiel anschalte, denke ich mir, ey, da habe ich eigentlich Bock, mir anzugucken, weil da viele Spieler spielen, die ich gerne sehe.
Ja, vor allem, die wollen was auf dem Platz machen. Und das will ich jetzt nicht nur verstanden wissen mit Ballbesitz und Nicht-Ballbesitz, sondern Hannover 96 möchte in einem Spiel
mitspielen. Etwas.
Ja, genau. Und mitspielen bedeutet nicht immer, sie wollen Ballstaffetten haben. Und das hast du bei vielen anderen Mannschaften nicht. Unter anderem auch, und da war ich sehr gespannt darauf, wie jetzt Mainz 05 auftreten würde. In der Hinrunde hat mir das auch bei Mainz häufiger gefehlt. Mainz und auch Stuttgart ist auch so eine Mannschaft, die auch sehr passiv oft ganze Halbzeiten lang gespielt hat. Ich bin gespannt, wie jetzt die Rückrunde unter Sandro Schwarz bei Mainz 05 läuft. Ich fand die Verstärkung mit Nigel de Jong sehr interessant, nicht nur, weil er den Namen hat, sondern auch, weil es so ein bisschen aus dem Transferschema von Mainz 05 ein bisschen ausbricht. Deswegen habe ich ihn
Ich finde es so lustig, dass er direkt einen Elfmeter verschuldet hat. Es ist so, als würde er sein eigenes Klischee erstmal unterstreichen wollen.
Ja, aber davon abgesehen hat er auch eine Rolle übernommen, wo ich mir gedacht habe, ja, also dafür werden sie ihn wahrscheinlich geholt haben. Er hat viele Defensiv-Zweikämpfe auch gewonnen und wesentlich klüger geführt als diesen einen wirklich sehr dämlichen. Also generell, wenn du grätschen musst im Strafraum, dann hast du vorher meistens schon einen Fehler gemacht oder dein Gegenspieler etwas sehr, sehr gut. Aber er hat schon so eine Leaderrolle übernommen, auch eine Anpeitscherrolle, auch mit einigen Läufen nach vorne, die er genommen hat, was ja immer ein gewisses Risiko birgt. Denn wenn ich mir angucke, wer da sonst so stand im Mittelfeld, Maxime de Blasis, da sehe ich jetzt nicht, wer da dann defensiv so wirklich absichert, wenn de Jong mal nach vorne geht. Aber da habe ich schon so ein paar Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja gut, wahrscheinlich genau dafür haben sie ihn geholt. Und das mit dem Strafstoß war jetzt Klischee, so wie du es gesagt hast, und dann natürlich auch sehr, sehr ärgerlich. Aber interessant, dass es diesen Transfer gibt. Ich hätte so vom Prinzip eigentlich auch gar nicht gedacht, dass das ein Sandro Schwarz-Spieler ist. Aber offensichtlich verfolgt man da einen Plan. Und bei Mainz bin ich wirklich gespannt. Die spielen jetzt zu Hause gegen Stuttgart nächste Woche. Da bin ich gespannt, ob wir da eine andere Mannschaft sehen als in der Hinrunde. Welche Entwicklung man da nimmt. Ergebnis völlig offen.
Gut. Finde ich auch. Mainz generell. So warte ich immer noch so ein bisschen ab, dass man da so richtig ein Urteil fällen kann, weil man immer wieder merkt, Sandro Schwarz hat schon richtig gute Ideen, ist auch einer, der eigentlich wahrscheinlich auch ganz gerne ein bisschen Ballbesitz machen würde und so ein Zeug und das auch immer mal so wieder andeutet, wo es dann aber dann nicht so richtig konstant und dann nicht auf dem Level, wo es wahrscheinlich mal hin soll, ist. Und da bin ich immer so, ich warte immer darauf, dass die gut werden bei Mainz so ein bisschen.
Ich glaube, die warten da auch darauf. Mainz, spannender Verein. Und generell, dieses Spiel war toll. 25-11 Torschüsse. Zwar sind viele der Tore nach Standardsituation gefallen, wie ich schon anmoderiert habe, aber trotzdem, das war auch ein, da haben wir ja auch schon angesprochen, ein typisches Hannover 96-Spiel in dieser Saison. Es lohnt sich immer, vor allem die Heimspiele von Hannover anzugucken. Da passiert immer was. Und das finde ich toll, dass es eine Mannschaft gibt, wo ich weiß, cool, die spielen zu Hause, das gucke ich mir an. Auch über 90 Minuten, denn da wird was passieren. Da gibt es nämlich auch viele andere Mannschaften, wo ich mir denke, muss jetzt nicht sein. Ich möchte jetzt aber keine Namen nennen. Stuttgart spielt gegen Mainz als nächstes und Hannover dann auf Schalke. Und mit Stuttgart haben wir auch dann den letzten Verein angesprochen, der ein Heimspiel hatte, über den wir noch nicht gesprochen haben. Nämlich die Rückkehr von Mario Gomez, Thomas. Ganz, ganz große Emotionen. Dann entscheidet ein Eigentor die Partie. Wie könnte es auch anders sein? Ein merkwürdiges Spiel irgendwie.
Den hat Gomez reingehustet.
Den hat er reingehustet, mit der Hüfte wie damals. Das war eine der Glanzleistungen. Da werde ich mich immer an den Kicker erinnern, Thomas. Als damals Mario Gomez sein Tor erzielt hat mit primären Geschlechtsmerkmalen und dann stand in der Torjägerliste vom Kicker stand Sternchen mit der Hüfte erzielt. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen, Thomas. Also, Mario Gomez ist wieder zurück. Hertha hatte aber in meiner Meinung nach die deutlicheren Chancen. Und Gomez hatte auch noch eine Aktion, das ging mir so ein bisschen unter. Dieser Wischer gegen den Eigentorschützen Niklas Stark, das hätte auch eine rote Karte sein können. Merkwürdige Aktion. Zeigt vielleicht aber auch, dass er auch emotional ein bisschen aufgedreht war, aufgekratzt war zumindest. Aber am Ende fragt ja keiner mehr danach. 3 Punkte sind 3 Punkte, denn die braucht der VfB Stuttgart auch dringend. Haben jetzt auch 20 davon gesammelt. Thomas, hast du denn schon eine Veränderung im Spiel des VfB Stuttgart gesehen?
Naja, sie haben vorher nicht sehr viele Tore gemacht und jetzt auch nur eins schießen lassen, sozusagen. Nicht mal das ist ihnen selbst geglückt. Also ich würde es nicht so hochhängen. Es war natürlich ein ganz wichtiger Sieg, auch jetzt, weil sie vorher eben sehr oft verloren hatten und aus dem Pokal auch noch ausgeschieden waren. Dementsprechend war das sehr, sehr wichtig für Stuttgart, sehr wichtig auch für Gomez. Ob er dann letztlich, ich habe ja vorhin schon gesagt, er passt sicher oder ist für Stuttgart dann jetzt sicher wertvoller als für Wolfsburg, einfach auch wegen seiner Persönlichkeit und weil er eben jetzt dann der Hoffnungsträger im Angriff ist. Muss man mal schauen. Ich war schon zu Terodes Zeiten, hätte ich mir ihn öfter an der Seite von Ginczek gewünscht oder umgekehrt. Jetzt ist Terodde nicht mehr da, Ginczek saß auf der Bank. Stuttgart würde ich sehr gerne mal im 4-4-2 sehen mit zwei Stürmern, in dem Fall dann eben jetzt Gomez und Ginczek, weil ich einfach glaube, dass genau das ein Schlüssel sein könnte, wie sie ihre harmlose Offensive einfach mal aufwerten, also harmlose Offensive, was bisher dabei rausgekommen ist, weil ich glaube, ja, so harmlos wäre das gar nicht, wenn man mal da ein etwas anderes Konstrukt wählen würde. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, habe ich vorhin auch selber gesagt, wenn du 3 in der Mittelfeldzentrale hast, wie auch immer angeordnet, fühlst du dich dann natürlich dann auch sicherer. Das ist als Aufsteiger also keineswegs dann verwerflich. Aber Ja, Stuttgart wird deswegen oder kämpft deswegen noch so sehr jetzt um den Klassenerhalt, weil sie eben zu wenig Tore gemacht haben und nicht, weil sie jetzt permanent abgeschossen werden. Und dementsprechend ist die Gomez-Verpflichtung wichtig. Und jetzt muss man dann sehen, wie er sich ins Spiel dann eingliedert. An Leidenschaft und Einsatz hat sie ihm noch nie und auf keiner Station gefehlt. Und dementsprechend ist er auch das, was das angeht, sicher ein Vorbild für die anderen. Und ich glaube schon, dass Stuttgart letztlich dann in der Liga bleiben wird und das möglicherweise dann auch dank Gomez unterm Strich. Aber sie wandeln natürlich immer auf einem sehr schmalen Grat, weil sie nicht immer zu Null spielen werden, aber eben auch ja bisher auch noch keine Torgarantie hatten, weder vor Gomez noch jetzt mit Gomez. Und Hertha, wie du sagst, hatte natürlich auch seine Torchancen, aber letztlich ist mir Hertha, das ist für mich auch so ein Beispiel, die Mannschaft generell und dann letztlich auch in dem Spiel, wo ich auf Stuttgarter treffe, die wie gesagt vorher, glaube ich, Pokal inklusive 5-mal verloren hatten, da muss dann halt einfach auch mehr kommen von so einer Mannschaft. Und ja, du hast vorhin gesagt, Dortmund schwieriges Auswärtsspiel in Berlin, da bin ich schon so ein bisschen zusammengezuckt. Ich weiß nicht, ob das so schwierig ist. Es ist vielleicht unangenehm, aber Berlin hat Potenzial sicher mehr zu machen. Allein wenn ich Selke und Kalou oder auch wahlweise Ibisevic, der dann glaube ich reinkam, mir anschaue, da ist schon Offensivpotenzial da oder auch Lecky. Aber es kommt zu wenig. Es ist insgesamt, also Berlin ist für mich immer, ist bieder und das ist eigentlich schade. Und das ist auch bei allem, was da dranhängt an dem ganzen Verein und an der Stadt. Und deswegen ist das Stadion auch immer halb leer dort, glaube ich. Und da könnte man mehr rausholen mit ein bisschen mehr Mut. Und mir fehlt dann auch immer so ein bisschen so der Biss, wenn ich so ein Interview dann mit Dardai höre hinterher, ja gut, haben verloren, das ist nicht gut. Und ja, aber so richtig, dass er dann, also ich glaube, ich wäre als Hertha-Trainer, ich wäre stinksauer, wenn ich auf die Art und Weise noch in Stuttgart verliere. Vielleicht hat er sich nur besser im Griff als ich mich, aber ich weiß ihn nicht. Das ist dann so, naja, haben verloren, nächste Woche geht's weiter. Müssen weiter arbeiten, ist ja dann auch immer die beliebte Phrase, die dann rausgehauen wird. Ja, aber vielleicht eben nicht mal nur arbeiten, sondern auch spielen. Und das fehlt mir bei Berlin dann auch, gerade gegen eine Mannschaft dann wie Stuttgart, die vor dem Spiel nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen konnte.
Ja, wobei, ich weiß nicht, Martin, wie du es siehst, aber ich fand, da gab es schon viele Ansätze in dem Auswärtsspiel, nicht über die ganzen 90 Minuten, da gebe ich dir, Thomas, schon recht, aber eigentlich war das, was gefehlt hat, allein die Effizienz, die man bisher im Verwerten seiner Torchancen hatte. Also Hertha war bisher nie eine Mannschaft, die irgendwie mit 20 Torschüssen aus dem Spiel rausgegangen ist, auch in dem waren es nur 10. Aber es waren auch große Chancen mit dabei und ich fand schon, dass man ein paar Dinge gesehen hat. Also Weiser wieder deutlich besser gespielt. Meier auf der 6 ist inzwischen für mich ein Mirakel, wie man in dem Alter so gut sein kann. Mit Zakaria zusammen wäre das so eine U21, wenn die Nationalitäten passen würden. Das wäre ja herausragend. Selke auch vorne drin, Ibišević erstmal nur auf der Bank. Also
aber ganz, ganz kurz nochmal, du sagst jetzt ja und Torschüsse und so weiter, aber das Spiel hatte doch kein hohes Niveau. Im Gegenteil.
Das ist auch übrigens, also, ist nicht so richtig ein Argument, wenn man sagt, die hatten nicht viele Schüsse, aber manchmal machen die mehr davon rein, so. Also 10 Schüsse ist ja, die hatten einen Schuss aufs Tor.
Ja, das stimmt, aber das, ne, war noch nie das Kriterium, unter dem du Hertha BSC bemessen durftest. Das ist die einzige, ja, Mannschaft, wo du nie auf die Torschüsse gucken darfst, ja, weil die aus einem Torschuss 2 Tore machen. Und das jetzt schon im dritten Jahr
folgt, so dürftig.
Da muss man sich nicht wundern, wenn das mal einbricht, so, weil auf lange Sicht strebt Chancenverwertung immer gegen den relativ konstanten Wert. So.
Also ich habe es leider nicht mehr 90 Minuten gesehen, deswegen will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ich auch nicht, aber also ich finde bei Hertha halt, also weil du sagst Ansätze, das ist ja, das haben die ja immer mal wieder so. Ich verstehe nicht so richtig, warum die es nicht ganz kultiviert bekommen und nicht konstant kriegen und weiterentwickeln, sondern irgendwie immer dann, man hat das Gefühl, die gehen dann immer mal wieder zurück oder bleiben stehen.
Ja, vielleicht ist das halt einfach das Schwierigste im Fußball, konstant zu sein. Also weil das, da, damit haben so viele Bundesliga-Vereine auch über jetzt, wenn wir mal so ein Dreijahresfenster.
Ich glaube, das liegt ein bisschen an der Liga. Ich meine es aber auch gar nicht leistungsmäßig, sondern auch stilistisch, dass du dann immer wieder so Hertha-Spiele hast, wo die denn gar nichts fürs Spiel machen und nur kontern und sehr, sehr passiv verteidigen. Und warum da nicht mal ein höheres Pressing kommt, warum da nicht mal mehr Ballbesitz kommt, warum dieser Ballbesitz nicht durchgezogen und weiterentwickelt wird. Warum dann nicht mal eine andere Formation vielleicht ausprobiert wird, um mal Weiser und Plattenhardt noch mehr ins Spiel zu bekommen, die ja eins der besten Außenverteidiger, also offensiv stärksten Außenverteidiger-Duos der Liga sind wahrscheinlich. Das ist irgendwie seltsam. Also das, also da würde ich vielleicht gerne mal die These von vorher aus dem Podcast aufgreifen, dass da vielleicht ein bisschen die Ambition auch fehlt, einfach noch mehr zu machen und sich mal mehr zu hinterfragen und auch mal zu experimentieren.
Da wäre zum Beispiel, weil du die beiden jetzt nennst, das, was ich vorhin gesagt hatte, wo anderen diese Spielertypen fehlen. Weiser und Plattenhardt könnten durchaus in einem 3-4-3 da Akzente setzen und wissen auch, wie man verteidigt. Und du hättest vor allem, könntest du vielleicht auf die eine oder andere Art Selke und Ibišević gemeinsam aufs Feld schicken. Weil es jetzt beides keine klassischen Außenstürmer sind, aber einfach von der Anordnung her, vielleicht dann einer auch ein bisschen mehr aus dem Halbraum und
ja, oder etwas oder hängen. Du spielst halt 3-4-1-2, dass du einen Zehner hast und die beiden
davon. Wie auch immer, ja, genau. Und auf jeden Fall wären zwei Spielertypen da mit diesen jetzt vorhandenen Außenverteidigern, die es auch offensiv anschieben und defensiv die Balance finden würden, das zuzumachen. Aber das ist genau das, wo du vorhin sagtest, du vermisst bei einigen dann, oder bei Wolfsburg hast du es, glaube ich, gesagt. Ich glaube, da spielt Wolfsburg aber doch um einiges variabler dann als Hertha und überraschender. Hertha ist wirklich immer der gleiche Stiefel. Also das ist solide und okay. Und ab und zu haben sie auch mal ein Highlight dabei und auch, wie gesagt, durchaus sehr technisch feine Offensivspieler dabei, aber letztlich. Ja, ich komme von dem Begriff Bieder bei denen halt leider nicht weg und
ich weiß nicht, das ist
eigentlich schade.
Die haben Anfang der letzten Saison hatten sie mal in der Sommerpause so entwickelt, dass sie sehr, sehr viel über den Torwart aufbauen und dann immer wieder so Innenverteidiger breit und die Sechser kommen immer wieder zurück und die versuchen eigentlich sehr, sehr weiträumig und flach das Spiel aufzubauen. Und das wurde dann irgendwann weniger und irgendwann auch mehr oder weniger über Bord geworfen und ich verstehe nicht, also sowas ist das, wo ich mir so denke, warum? Wo ist es hin? Warum zieht es nicht durch? Warum macht es nicht weiter? Warum kriegt es nicht noch besser hin? Sondern warum seid ihr auf dem Level und das reicht dann nicht und dann entwickelt man sich zurück, anstatt zu verbessern? So, das ist manchmal ein bisschen komisch. Ich würde übrigens 3-4-1-2 oder 3-5-2 auch sehr gerne von Stuttgart sehen. Ey, also durfte ich vorhin nicht sagen, möchte ich gerne nochmal von schwärmen. Gomez, Ginzek, Doppelspitze ist ja ein super krasser Sturm.
Das wäre nicht schlecht, habe ich ja gesagt. Wäre vielleicht dann tatsächlich, wie du sagst, eine Option dann im 3-5-2, dass du trotzdem halt kompakt die Mitte zumachen kannst, aber eben die beiden dann da auch vorne hast. Aber der Trainer wird seine Gründe haben, warum er es bisher noch nicht so probiert hat. Also auch schon, wie gesagt, schon vor Gomez wäre es ja möglich gewesen. Mit Ginczek und Terodde, auch die haben schon zu Zweitliga-Zeiten selten gemeinsam gespielt, was schade ist.
Es sind halt auch nur Telefonnummern. Also wir reden heute sehr, sehr viel über Systeme, aber das, was über dem System noch steht, ist ja, was sind die Grundprinzipien, was ich gegen den Ball und mit dem Ball mache, und dann sind die Systeme eine Hilfestellung in beidem, also dass die Räume richtig besetzt sind und zwar so, dass das System entgegenkommt, was man machen möchte, aber Wir schieben jetzt auch die Spieler so ein bisschen wie in so einem Managerspiel rum und vielleicht geht's.
Nein, da möchte ich dir auch widersprechen. Das sind für mich nicht Telefonnummern, sondern das ist für mich ganz elementar, in welchem System man spielt und wie man das dann auch logischerweise umsetzt. Also es ist klar, dass letztlich dann auch, wie es so schön immer heißt, die Basics entscheiden und so weiter. Es ist wurscht, ob ich 4-3-3 oder 3-4-2-1 habe, wenn ich keinen Zweikampf gewinne. Das ist richtig. Aber grundsätzlich ist es schon sehr, sehr wichtig, mit welchem System ich erstmal an die Sache rangehe. Gemischt dann eben auch mit der Ausrichtung, mit der Taktik. Also das sehe ich anders. Das sind nicht nur Telefonnummern, das ist ganz elementar dafür, für das Spiel und der Grund auch, warum Spiele gewonnen oder verloren werden.
Genau, es sind Hilfestellungen, um das umzusetzen.
Nein, nicht nur Hilfestellung. Hilfestellung ist mir zu untergeordnet. Wenn wir können mal auf die ganz hohe, auf ganz hohe Niveau gehen. Das Champions League Finale zwischen Real und Juve. Da sagen alle vorher, ja, Real wieder im 4-3-3 und ein Sechser, zwei Achter. Nein, sie hatten auf einmal 4-4-2 mit Isco als Zehner und schon hast du eine ganz andere Statik im Spiel und etwas, was den Gegner überrascht. Und das ist dann weit ab davon zu sagen, das ist völlig wurscht, was die da gerade für ein System spielen.
Nee, sag ich ja auch nicht. Aber die haben sich quasi was.
Nein, ich überspitze es jetzt, aber du sagst, das sind nur Telefonnummern und wir schieben die Spieler durch die Gegend. Wir schieben sie ja aus dem Grund durch die Gegend, um zu überlegen, was könnte der Mannschaft wie am besten tun, ohne dass ich jetzt sage, dass ich das besser weiß als der jeweilige Trainer. Es ist ja nur, dass man, wie man es sich vorstellen könnte. Und dass man sagt, Gomez und Ginczek zusammen, warum denn nicht, wenn ich so eine Offensivpower habe und das auf anderer Position dann richtig ausbalanciere, um diese Offensivwucht dann wieder an anderer Stelle aufzufangen, dann ist das für mich schon ganz elementar, wie ich an ein Spiel rangehe.
Okay, das
ohne
stimmt.
Dass ich, wie gesagt, nochmal, dass ich sagen würde, ich weiß das jetzt besser als der Hannes Wolf, der wird es am besten wissen. Dafür ist er Stuttgarter Trainer und sieht die jeden Tag. Es ist nur, dass, wie ich sage, wäre vielleicht mal ein Gedankengang wert.
Ja, das stimmt.
Ja, also wir haben es jetzt ja hauptsächlich auch diskutiert in dem Kontext, um wie man bestimmte Spieler noch zusammenbringen oder anders ins Spiel bringen könnte. Also jetzt Weiser, Plattenhardt, also wir haben ja den möglichen Formationswechsel bei Hertha jetzt diskutiert, um Weiser und Plattenhardt eben noch mehr zu fokussieren und auch einen neuen Impuls, einfach um mal als Gedankenspiel zu überlegen, was könnte man denn da vielleicht mal anders machen und bei Stuttgart eben auch, wie wir haben jetzt Gomez und Ginczek und wie können wir die denn da zusammen mal reinschmeißen? Das ist im 4-2-3-1 wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Okay, man kann Ginczek wahrscheinlich auch als Außenstürmer aufstellen, aber als Doppelspitze wäre schon auch sehr interessant. Ja.
Und wenn wir dann
entscheidet das System ja auch, welche Position es gibt für die Spieler.
Ja, absolut. Aber wenn wir dann wieder dabei sind, ich habe es vorhin gesagt, es war ein Spiel auf recht überschaubarem Niveau, was ich jetzt auch den Trainern gar nicht vorwerfen will. Erstes Spiel nach der Winterpause, du willst als Hertha vor allem nicht verlieren. Als Stuttgart weißt du, dass du irgendwie, und es ist dann noch so gerade gut gegangen, eigentlich das Spiel gewinnen musst, aber natürlich auch nicht zu offen sein darfst. Das ist doch klar, dass die alle erstmal das etwas vorsichtiger angehen. Aber wenn ich dann eben diesen Mut mal hätte, auch auf Dauer, vielleicht so mit zwei Spitzen, wie auch immer, dann angeordnet der Rest drumherum zu agieren, dann kämen auch vielleicht bessere und attraktivere Spiele dabei raus. Und das mache ich dann gar nicht an der Anzahl der Tore fest, um Gottes Willen. Ich finde ein 1-0 eigentlich interessanter als ein 5-4 in der Regel, weil das für weniger Fehler spricht. Aber grundsätzlich ja, einfach vielleicht ein bisschen mutiger und ein bisschen mehr Mut in allem könnte dann dazu führen, dass auch das Niveau insgesamt, da will ich jetzt gar nicht an Stuttgart und Berlin festmachen, aber insgesamt in der Liga vielleicht wieder steigen könnte.
Das finde ich, ist ein wunderbares Schlusswort fast schon. Ein bisschen mehr Mut. Ich finde, ihr wart sehr mutig in dieser Folge. Ihr seid mir phasenweise davongelaufen und ich fand's großartig. Und ihr habt euch auch außerordentlich viel Zeit genommen. Eigentlich wollte ich euch nicht so viel Zeit klauen. Eigentlich sollte es auch keinen Schwerpunkt in dieser 157. Schlusskonferenz geben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben ungefähr summa summarum eine Stunde über Bayern und Dortmund geredet. Ja, ich danke
eigentlich,
euch.
Eigentlich nur Meter. Eigentlich haben wir nur darüber geredet, wie man Vereinsleistungen beurteilt.
Ja, Wahnsinn. Eigentlich war das hier ein Tribünengespräch im Gewande einer Schlusskonferenz. Die neuen Spiele waren die Kulisse, in der ihr dann einen Dreiakter aufgeführt habt. Vielleicht war es sogar ein Fünfakter, müsst ihr jetzt mal drüber nachdenken. Ja, ich danke euch.
Sorry, wenn ich das Sendekonzept damit zerstören.
Nein, das ist doch, nein, wirklich. Ich würde das nicht so loben, wenn ich es nicht wirklich so fände. Ich bin auch im Podcast ehrlich zu meinen Gästen. Nein, ich fand das wirklich total freut super mich. Und finde ja schön, gut, wenn ihr auch euch so viel Zeit nimmt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Reaktion, die wir auf diese Folge bekommen werden. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr gerne kommentieren, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich bei Twitter, Facebook, YouTube. Und sehr, sehr viele von euch schicken mir auch bei Instagram Nachrichten. Könnt ihr natürlich auch machen. Aber öffentlich sichtbar ist immer ein bisschen besser, weil dann können andere auch noch mitdiskutieren. Ja, ich danke euch beiden sehr. Ich danke sehr Martin Raffelt von spielverlagerung.de bei Twitter @MartinRaffelt. Danke dir.
Ja, danke. Ich möchte mich auch nochmal explizit dem Schlusswort inhaltlich anschließen.
Ach, das heißt, wir haben auch noch eine Einigkeit zwischen euch beiden jetzt hinten raus erzielt. Genau. Das ist ja, ach mein Gott.
Auch das noch.
Wenn hier in München nicht gerade schon die Sonne scheinen würde, sie wäre soeben zwischen den Wolken hervorgekommen. Das ist schöner, schöner kommen wir aus der Nummer nicht raus. Das freut mich sehr. Und vielen Dank auch an Thomas Böker vom Kicker, der nicht bei Twitter ist. Thomas, nein. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank damit auch an alle Hörerinnen und Hörer, die mal wieder die Schlusskonferenz gehört haben. Es gibt auch einen Kurzpass, den ich im Anfang Januar aufgenommen habe. Da moderiert jemand anders. Zumindest hört er sich ganz anders an als ich. Könnt ihr mal reinhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten freue ich mich über Reaktionen auf diese Folge. Ich freue mich über Bewertungen bei iTunes. Und falls ihr Supporter werden wollt, sage ich auch nicht nein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem 19. Spieltag. Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.